Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer am zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.
Ja, und hier sind wir wieder am zweiten Sonntag im Monat beim Lokaltermin hier in Ulm und Neu-Ulm. Was bewegt die Städte? Unter anderem hat gerade im Jahr 2016 die Städte die Diskussion über Kultur sehr stark bewegt. Es wurde nämlich ein neuer Kulturentwicklungsplan aufgestellt. Über diesen wollen wir uns heute mit einigen Gästen unterhalten, die in verschiedenen Kulturfeldern der Stadt Ulm bekannt und unterwegs sind. Ich stelle jetzt erstmal die Gäste vor. Also, da haben wir zuerst die Nicole Pflüger. Stell dich bitte kurz vor.
Ja, hallo Eva, guten Morgen, hallo zusammen. Mein Name ist Nicole Pflüger. Ich bin hier als Sprecherin des AKK-Sprecherrates, das heißt des Arbeitskreises Kulturs. Und unter anderem leite ich den Fachbereich Kultur und Gestalten der Ulmer Volkshochschule.
Dann Lena Christine Schwelling.
Guten Morgen, ich bin Lena. Ich bin im Gemeinderat seit 2014 im Kulturausschuss und war auch im Beirat der Kulturentwicklungsplanung dabei.
Daniel Grünauer.
Wunderschönen guten Morgen, Daniel Grünauer vom Theater Ulm. Ich bin Dramaturg und seit 5 Jahren in Ulm gelandet und freue mich hier zu sein. Danke.
Ja, Ralf Milde.
Ja, Ralf Milde, hallo an alle Hörer. Ich bin, in welcher Funktion bin ich eigentlich da? In doppelter Funktion. Ich bin ja kulturschaffend auf der einen Seite und dann bin ich Stadtrat in der liberalen Fraktion. Also ich muss dann immer ansagen, unter welcher Mütze ich jetzt was kommentiere.
Ja, ist ja nicht schlecht, ne? Und last but not least, Philipp Reis.
Ja, ich bin heute hier als freier Künstler. Ich bin vom Underground Movement e.V. Wir machen Kunst und Kultur in Ulm, hauptsächlich im Bereich Breakdance und Hip-Hop.
Ja, und durch die Sendung wird euch die Eva Glatte führen und an der Technik ist die Julia. Und bevor wir in die Diskussion gehen, spielen wir doch erstmal Musik.
FreeFM.
Ja, ein neuer Kulturentwicklungsplan für Ulm. Es ist ja nun nicht zum ersten Mal, dass sich Ulm auf den Weg gemacht hat, einen Kulturentwicklungsplan zu finden und Weichen für die Arbeit der kulturellen Einrichtungen insgesamt in Ulm zu stellen, die Arbeit zu ermöglichen. Jetzt meine Frage erstmal in die Runde. Was war für euch das Besondere? Warum war jetzt ein neuer Kulturentwicklungsplan notwendig? Oder war er notwendig?
Fang an.
Ich? Okay. Wir haben uns ja 2015 im Juni im Gemeinderat, also im Kulturausschuss, dafür entschieden, die Kulturentwicklungsplanung in Auftrag zu geben. Und das lag vor allem daran, dass wir gemerkt haben, es kommen neue Herausforderungen auf uns zu mit der Internationalisierung, die weiter fortschreitet in Ulm, Digitalisierung und all diese wunderbaren Worte, die auf Ierung enden. Und dann war klar, da muss man nochmal was machen, weil die letzte Kulturentwicklungsplanung war, glaube ich, von 2008 oder so. Aber wir haben auch explizit gesagt, wir wollen jetzt nicht eine Bestandsanalyse nochmal, also was haben wir, sondern eher einen Hinweis vielleicht, wie wir mit den Herausforderungen umgehen. Und das habe ich mir auch von der Kulturentwicklungsplanung erhofft, also dass man Antworten vielleicht auf die Fragen findet, wie können wir uns besser präsentieren, wie können wir einzelne Projekte noch besser herausstellen, also Leuchtturmprojekte vielleicht auch, wie geht es eigentlich weiter so in den nächsten Jahren und was muss man politisch für Rahmenbedingungen setzen.
Ja, danke schön.
Ja gut, ich sag mal was, weil ich habe, das ist ja mein zweiter Kulturentwicklungsplan. Der erste war noch unter der Bürgermeisterin Meier-Dölle. Und das war eine enge Freundin von der Bürgermeisterin und irgendwo waren wir alle ziemlich unglücklich. Und es war an der Zeit, dass jetzt mit dem neuen Wechsel in die neue Kulturbürgermeisterin mit einer ja sehr aufgestellten Kultur, wir haben ja ein Kulturamt, was mittlerweile erheblich größer ist als noch vor Zeiten waren, ist immer gut Bilanz zu ziehen. Was sich geändert haben sollte nach dem ersten Kulturplan bis heute, würde ich sagen, da hat sich nicht viel bewegt. Wenn ich mir den AKK ansehe, der ist ähnlich katastrophal, wie er schon 2008 war.
Ich denke, auf das Thema kommen wir ja, heute sicherlich nochmal.
Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ne? Also insofern war es mal wichtig, nochmal Bilanz zu ziehen und nochmal intensiv nachzufragen. Das war sicher okay.
Ja, und wie sieht das die kulturelle Szene?
Also da ich ja kein Politiker bin, tue ich mich wahnsinnig leicht. Beschlossen habe ich es nicht mit. Ich finde
die Tatsache, sowas zu machen, vollkommen richtig. Denn das Ergebnis von solchen Befragungen durch externe Experten, wie es heißt, hat ja meistens ein ähnliches Ergebnis, nämlich das, was man schon wusste, aber nicht glauben wollte oder verdeckt war, weil man es nach 10 Jahren nicht mehr sieht, was an Qualitäten oder an Fehlstellungen vorhanden sind. Das nochmal hervorzutun und klar zu formulieren, ist mit Sicherheit wichtig und genau das, denke ich, ist auch geschehen.
Also, Philipp. Ja, danke. Ich glaube, ich sehe die ganze Sache auch so als freier Künstler. Es ist ja auch auf uns so ein bisschen hereingeprasselt. Also wir sollten uns dann damit auch auseinandersetzen, eben als Szene in Ulm. Und ich fand, dass es an einem richtigen Zeitpunkt kam, damit die ganze Sache nicht reaktionär wird, sondern dass es aus so einem Aktionismus herauskommt, nämlich dass man selber handelt. Nicht erst, wenn es zu spät ist, zu sagen, okay, jetzt ist die Kultur- und die Kunstszene funktioniert nicht mehr. Lasst uns jetzt was tun und darüber nachdenken, was könnten wir anders machen, sondern genau an dem Punkt, wo es eigentlich noch funktioniert und viele gute Sachen da sind, aber viele neue auf uns zutreffen werden, dass man in dem Moment sagt, jetzt lasst uns mal darüber nachdenken, wie gehen wir die nächsten Schritte in den nächsten Jahren voran. Und da sind wir natürlich gerade als neue Künstler glücklich über solche Geschichten.
Ja, ich kann mich den ganzen Meinungen, dass es notwendig war, nach 10 Jahren sich mal zu reflektieren, nur zustimmen. Da ich ja jetzt seit 2 Jahren eben auch im AKK im Sprecherrat sitze und genau, um da dem Ralf Milde vielleicht auch erstmal anzuschließen, dieses Manko an Selbstbestimmung und Einfluss des AKKs, also des Arbeitskreises Kultur, gesehen habe und erlebt habe, bin ich sehr froh um diese Chance, die dieser Kulturentwicklungsplan jetzt bietet. Natürlich war der AKK ein Thema und da kommen wir bestimmt nachher noch
kommen
drauf.
Wir sicherlich auch
also
noch drauf,
ich denke, ja. Die Reflexion war wichtig und auch diese Art und Weise, nämlich diese 3 Workshops, wenn ich da jetzt richtig informiert bin, sind in der Form noch nie, wurde der letzte Kulturentwicklungsplan nicht so öffentlich und nicht so diskutiert, wie er diesmal der Prozess war. Und ich denke, um da den Philipp einfach nochmal auch zu unterstützen, das war ein ganz, ganz partizipativer Vorgang von allen Kulturschaffenden, ob öffentlich, privat, frei, wie auch immer. Also das war sicherlich ein Mehrwert und den müssen wir jetzt nutzen.
Ja, einer Planung sollte ja immer erstmal eine ehrliche Bestandsanalyse vorausgehen und das sollte ja dieser Kulturentwicklungsplan im ersten Teil auch bieten, nämlich was ist in Ulm, was haben wir und wie seht ihr das, inwiefern ist diese Analyse zutreffend für Ulm?
Also was mir noch wichtig ist, das vorauszuschicken, man muss natürlich sehen, diese Firma, und das ist ein Unternehmen, die damit beauftragt wurde, das durchzuführen, ist natürlich in einem Zwiespalt irgendwo, aus dem sie nicht rauskommt. Nämlich der Auftraggeber möchte nicht hören, dass alles schlecht ist. Das gilt grundsätzlich, nicht nur in Kulturentwicklungsplanung. Und das spürt man natürlich beständig. Wenn man das aber mal ausklammert, denke ich, ist eines deutlich geworden, es ist nicht alles schlecht in Ulm, sondern es gibt viele, viele Kulturakteure, die gute Arbeit machen, aber, und jetzt kommt das große Aber, sie sind alle Einzelkämpfer, großteils. Das muss man auch, also so habe ich auch das wahrgenommen. Es gibt keine Basis, wo man weiß, kein funktionierendes Tool, wo man weiß, wenn man jetzt eine Idee und einen guten Partner hat, dann kann man gemeinsam ein großes Projekt stemmen. Das Tool gibt es nicht und das hat maßgeblich, aber das ist vielleicht auch ein eigener Punkt, mit der vorhandenen Art der Projektförderung zu tun. Die Richtlinien sind aus meiner Sicht wirklich überholt. Die stammen gefühlt aus den 90ern. Und mit 90er meine ich, ist was sehr Altes. Also.
Ja, ist, glaube ich, schon eine Weile her. Ne?
Ja. Aber es ist doch bezeichnend, dass hier diskutiert, ich sage es nur mal einfach, weil das ja der Kollege vom Theater ist. Der hat seine Monatsgage, das Theater kriegt von uns 10 Millionen, das kriegt nochmal vom Land knapp 5 Millionen und die Einnahmen werden auch aufgebraucht, um diesen Riesenapparat zu fahren. Die Dame daneben ist von der Volkshochschule, subventioniert, hochsubventioniert. Die großen, also Sprecher für Kultur, das war, hat mich schon im AKK aufgeregt, deshalb sage ich es gleich hier, weil hier regt es mich auch gleich auf, weil die Hochkultur, die finanziert ist, ja, macht sich zum Sprecher von Kultur oder Kulturszene und die, um die es eigentlich geht, die finden mir einfach zu wenig statt.
Also da kann ja. Ich gleich mal gleich einhaken. Also mein Kulturprogramm, ja, meine Volkshochschulkurse, meine Bildungsarbeit, die ist subventioniert. Aber 35 kulturelle Veranstaltungen in jedem Semester sind nicht subventioniert. Definitiv nicht. Und die sind mit Kooperationen, mit Unterstützung, mit Zusammenarbeit, mit Minus und mit Potenzial, wo ich andersweitig arbeiten muss, zu finanzieren. Ja. Also darum, nein, um das mal ganz klarzustellen, also ich sehe mich hier schon als Vertreter und auch Sprecher für Kulturschaffende, die nicht nur subventioniert werden. Also um das mal einfach mal meine Position hier klar zu machen.
Und ja, auch und dann, im AKH. Dann ergänze ich noch was, aber das ist ja das Tolle, dass es auch zu einem Streikgespräch kommt, weil wenn alle derselben Meinung sind, dann ist es langweilig. Ja, ja. Nein, also natürlich sitzen hier Personen und ich sitze hier nicht als Intendant, sondern als Mitarbeiter eines Kulturbetriebes, der mir tatsächlich monatlich etwas auf mein Konto überweist. Aber ich sitze eigentlich hier als selbstdenkender Mensch, der Kultur macht, sowohl freischaffend als auch festangestellt. Ja. Und in der Funktion, glaube ich, habe ich durchaus Einblicke gewonnen. Und das ist ja spannend, dass man hier in Ulm immer wieder versucht, die freie Szene zu stärken. Ja. Total richtig. Finde ich einen guten Ansatz. Ich stelle nur fest, eine freie Szene kann man nicht aus dem Nichts heraus schaffen, sondern die muss wachsen. Man muss sozusagen einen Nährboden setzen, in dem dann Dinge sprießen können. Und das bedeutet, dass man über Jahre hinweg wirklich nicht sagen muss, wo sind denn jetzt die Freischaffenden? Wir fangen die alle ein, sondern man muss sich grundsätzlich ein Konzept überlegen, um Leute einzuladen, also Kultur ermöglichen zu können. Und das ist etwas, was wir vielleicht auch später noch diskutieren können, gerne mit Ralf Milde. Wie ist denn eigentlich das Kulturamt und die Stadt dort zu sehen? Sind es Kulturermöglicher, sind es selbst Kulturakteure oder sind sie was anderes? Das finde ich eine spannende Frage, können wir später hoffentlich noch darauf eingehen.
Zu dieser wichtigen Frage ist ja der Kulturentwicklungsplan auch gekommen. Die sind ja natürlich genau auf das Problem auch gestoßen und haben ja dazu auch Vorschläge gemacht und zu diesen Vorschlägen kommen wir dann nachher später nochmal. Da sollten wir dann auch auf jeden Fall in die Diskussion reingehen, weil gerade die Fördermöglichkeiten, glaube ich, interessieren draußen doch sehr viele Leute. Der Kulturentwicklungsplan hat ja dann im Prinzip drei Überschriften. Die, wenn ich sie mal runterbreche, im Prinzip der erste Teil ist zeitgemäße Kulturpolitik und wie können wir die in Ulm auch organisieren, eben mit dem AK Kultur und mit dem Kulturamt. Als zweites, und das ist sehr wichtig, finde ich, weil da in Ulm eigentlich war das noch nie eine große Überschrift, aber es wurde immer gemacht, die kulturelle Teilhabe hat da wirklich einen großen Platz hier drin gefunden. Und der dritte Punkt ist eigentlich Kulturmarketing, sichtbar machen von Kultur, nicht nur in Ulm, sondern unter Einbeziehung der gesamten Region. Und wenn ich den Kulturentwicklungsplan lese, dann sind es eigentlich für mich zwei große Überschriften. Das eine ist Kommunikation und Kooperation. Und wie seht ihr das? Was sind für euch die großen Themen? Sind die in diesen drei Feldern auch abgebildet?
Nochmal, um ganz kurz einen Schritt zurückzugehen zu diesen Geschichten, was so, wer hier eigentlich vertreten ist oder was so ein bisschen die Probleme sind. Ich glaube, in Ulm scheitert es gerade nicht an der Quantität der Künstler. Mhm. Also da sind genug da, auch freie Künstler, die theoretisch, weil sie ja da sind, für sich sprechen könnten, nur sie es vielleicht leider nicht tun. Und da sind wir eigentlich schon bei dem dritten Punkt, der eben gerade angesprochen wurde. Nämlich bei der Kommunikation. Wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, wir haben uns gerade eben draußen schon unterhalten und da ging es eigentlich darum, nämlich um Relevanz und wer ist denn überhaupt präsent irgendwie in dieser Kulturszene in irgendeiner Art und Weise. Und da muss ich jetzt ganz persönlich von unserer Seite sagen, haben wir vielleicht das Glück, dass wir es verstanden haben, uns jetzt als Underground Movement in unserem Fall gut zu kommunizieren, dass wir präsent sind vor den Menschen in Ulm und damit auch ganz gut fahren. Deswegen ist für mich in meine Richtung die Frage ein bisschen schwierig, wo ist das Problem der Kommunikation? Also gerade als freier Künstler ist es schwierig, ein gemeinsames Kommunikationsmittel zu finden. Da gibt es einige, vielleicht auch mehr schlecht als recht, sowas wie das Kulturportal, damit man seine Kunst in irgendeiner Art und Weise kommunizieren kann. Das Kulturportal selber, wissen wir aber, wird nicht oft genutzt oder wird auch nicht gut genutzt, weil es noch nicht so richtig ganz funktioniert. Dann gibt es aber auch viele, jetzt heutzutage viele, viele andere Kommunikationskanäle. Ich weiß, damit sage ich jetzt nichts Neues, aber das sind jetzt Facebook, das ist YouTube, das sind Videos, das sind aber auch Fotos. Und ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt ganz persönlich in unserem Verein über viele von Anfang an schon gemacht haben. Wir haben alles, was wir getan haben, immer dokumentiert. Ob das der kleinste Workshop war, ob das die größte Veranstaltung war und haben daraus versucht, die bestmögliche Kommunikation zu stricken. Und da ist es irgendwo für eine, ich glaube, das ist nicht unbedingt die Aufgabe der Stadt oder eines Organs, da zu sein Und den Leuten unter die Arme zu greifen, dafür müsste man dann Fotografen abstellen, der oder jemanden, der Kommunikation macht für ein ganzes Unternehmen. Und das für jeden einzelnen Künstler, und das ist nicht möglich. Also das ist eher so die Aufgabe für jeden Künstler selber. Das Einzige, was die Stadt in irgendeiner Art und Weise oder Unterstützer zur Verfügung stellen können, sind Plattformen. Und dafür gibt es reichlich genug. Also wir haben gerade darüber geredet. Es klingt zwar einfach, aber das ist Instagram, das ist YouTube, das ist Facebook. Das ist aber auch eben der öffentliche Raum. Also wir sind oft genug in Ulm unterwegs und machen mit kleineren und größeren Aktionen, machen wir auf uns aufmerksam. Dazu gehören ein, zwei Anrufe, und eigentlich ist es dann kein großes Problem, sich in irgendeiner Art und Weise darzustellen.
Vielleicht darf ich da noch was zu ergänzen. Also Thema Kommunikation. Ich finde, dass der Arbeitskreis Kultur eine ganz zentrale Rolle hat. Denn in vielen Städten, wo ich bis dato als Kulturschaffender tätig war, gab es sowas nicht. Und aus meiner ganz persönlichen Sicht, als ich in Ulm hier ankam, kannte ich keinen Kulturschaffenden. So. Jetzt ist dieser Elfenbeinturm-Theater auch eher nicht das beste Mittel, um rauszugehen und die Menschen in der Stadt und die anderen Kulturschaffenden kennenzulernen. Und dieser Arbeitskreis Kultur schafft das aber. Das heißt, alle Kulturakteure, die ich kennengelernt habe, sage ich jetzt mal ganz provokant, habe ich genau über diesen Arbeitskreis kennengelernt, persönlich. Das heißt, wenn man sich einfach regelmäßig trifft und mal mit den Leuten ins Gespräch kommt, stellt man fest, hey, die haben coole Projekte, die haben Möglichkeiten, Ideen, wo sind Synergieeffekte. Deswegen, das muss man nutzen, und man muss diesen Arbeitskreis, das wäre mein Ziel, so sexy machen, dass die Leute da drin sein wollen und mitwirken vor allem. Also, dass man es nicht als, und das ist jetzt ganz provokant, bürokratisches Todestool sieht, ja, wo man das Gefühl hat, man sitzt stundenlang, es wird alles tot diskutiert, um danach nichts zu entscheiden, ja. Das ist das Manko, und das gilt es zu ändern. Und wenn man das schafft, denke ich, ist das eine extrem gute Basis.
Ja, kann ich jetzt mal so stehen lassen im Moment.
Lass mir eins sagen, bitte. Die freien Künstler, die erinnern mich ein bisschen an Einzelhändler. Ja, die handeln einzeln, ist klar. Wenn ich jetzt ich als Künstler spreche, ich kommuniziere, ich vermeide das wie der Teufel das Weihwasser, eine allzu große Nähe zur Kulturverwaltung zu haben, weil das würde mich nur behindern in meiner Arbeit. Wir haben drei große Player, sehen wir mal von der Politik ab. Wir haben die Kulturverwaltung, ich sag mal, wir haben die herrschende Kultureinrichtung wie Museum, wie Theater, die den großen Batzen des Budgets verspeisen, und dann haben wir eine, wie auch immer, dünn gesäte, kleine, freie Szene. So, und die Nähe zur Verwaltung oder die Frage auch der Stadt zu sagen, brauchen wir einen Kulturentwicklungsplan, was machen wir mit den Geldern, die wir haben, fördern wir entsprechend auch die Freien, weil das sollte ja der Hauptpunkt sein in der Frage, weil sie sind ja versorgt und das Museum ist ja versorgt, die sind ja alle versorgt. Was ist mit dieser anderen Szene in dieser Stadt? Bereichern die uns? Können wir die supporten? Philipp Reis muss hingehen und gucken, ich habe es ja vermittelt, ja, die Nähe zur Kulturverwaltung, weil ich gesagt habe, Philipp, geh dahin, da gibt es was zu verteilen. Wer saß denn die letzten 10 Jahre im AKK? Na, die ganzen Freien saßen dann da in der Hoffnung, dass ein bisschen Brosamen vom großen Kulturbudget runterfällt und die einzelnen freien Künstler sich da was greifen. Die großen Player, die übrigens den AKK geleitet haben, war immer die Volkshochschule, das Roxy und ich glaube auch das Theater. Ich meine nur einfach. Ja. Wir müssen einfach nur, wenn wir die Diskussion führen, fair sein und sagen, was sind die Player, wo liegen die Interessen, was ist gut und was ist nicht gut. Und ich empfinde, dass diese Bettlergeste der Freischaffenden im AKK Kultur in der Hoffnung, doch mal den ein oder anderen Euro zu kassieren, das finde ich verheerend. Ich habe das in meinem, ich bin jetzt freischaffender Künstler seit vielen, vielen Jahren, mache meine Installation im öffentlichen Raum. Ich habe noch keinen einzigen Pfennig öffentlichen Geldes beansprucht, weil mir alleine schon der Dialog mit der Kulturverwaltung viel zu viel wäre. Es würde mich einschränken, weil wenn ich sehe, was die Leute alles vorlegen müssen an Papieren, was sie mit den Geldern, wohin sie mit den Geldern. Deshalb meine ich das gar nicht böse. Aus der Situation der Volkshochschule, aus der gebetteten, ich sage mal zumindest existenziell gebetteten Situation über Kultur zu reden, ist das eine. Wir beide, Philipp hat ja noch gejobbt parallel. Ja, ich muss arbeiten, parallel Spatzen gießen, damit ich über die Runden komme, oder Gemeinderatssitzungsgelder kassieren, damit ich über die Runden komme. Also, wir reden hier von einer Kunst-Kulturszene, die wir verkörpern, die sie verkörpern und die sie verkörpert. Als Kulturvermittlerin lach mit. Was waren das große Träume? Tanztheater, die große Nummer oder so. Mann, die reine Enttäuschung, die Dinge funktionieren so nicht. Das ist, deshalb bin ich ja heute hier, weil ich gerne die Botschaft hätte und sagen, so wie wir hier arbeiten und auch diskutieren, so funktionieren die Dinge nicht. Dann werden wir in 10 Jahren einen neuen Kulturentwicklungsplan machen und feststellen, es hat sich eigentlich nichts geändert. Wir sind alle 10 Jahre älter geworden.
Darf ich da mal eine steile These einwerfen? Vielleicht können wir das gleich da diskutieren. Also momentan, man möge mich korrigieren, ist es so, im Rahmen der Projektförderung, wenn man es natürlich nicht beantragt, kann man es auch nicht kriegen, ist völlig klar. Ich habe den Prozess auch erlebt, das ist nicht schön und mühsam, aber muss man machen. So ist es so, dass es eher das Gießkannenprinzip gibt. Das heißt, es ist ein kleiner Topf aus meiner Sicht, den könnte man deutlich erhöhen. Und mit diesen Geldern versucht man viele, ich nenne es mal kleinere oder eigentlich viele Projekte, klein sind sie nicht, gleichmäßig zu bedienen. Das heißt, da fällt da mal 1.000 Euro, da mal 5.000, da mal 10.000. Jetzt weiß ich auch, weil ich auch freischaffend arbeite nebenbei, mit 10.000 Euro kann ich kein großes Kulturprojekt verwirklichen, denn dann kann ich niemanden bezahlen. Dann kann ich mit Laien arbeiten und eine Person einstellen. In München hat man jetzt umgedacht. Ja, Herr Küppers, der Kulturreferent, hat jetzt Folgendes gesagt im Bereich Theater, denn da weiß ich es. Wir wollen nicht mehr Massen und die Menge bedienen, sondern wir wollen lieber gute Projekte, die vielversprechend sind, ja, so bedienen mit Geld, dass sie wirklich bei voller Fahrt arbeiten können. Also nicht, ich habe eine Idee von 50.000 Euro, ihr kriegt 5. Was bleibt da von der Idee über? Ich glaube, relativ wenig. Ja? Und das wäre mal eine Sache, die man diskutiert. Wollen wir da die Förderung umstellen? Ja? Ich weiß nicht, wie es die Mitdiskutanten sehen.
Darf ich vielleicht noch mal ganz kurz da einhaken, noch mal zu dem, was da gerade vorhin gesagt hat? Da muss ich gar nicht. Also die Frage war vorhin, weil das vorhin gefallen ist. Wir haben diese drei, oder die Aussage gefallen ist, wir haben diese drei großen Punkte. Ist es so, dass wir von der Quantität her freie Künstler in Ulm relativ dünn gesät sind? Oder ob es viele sind? Also jetzt mal auf die Stadt gesehen, weil jetzt gefühlt von mir an Menge von freien Künstlern sind wir doch recht viele.
Ja. Also müssen wir den freien Künstler definieren. Ist der freie Künstler, ist Herr Köhler, weil wir den ja alle kennen. Der Lehrer Köhler, der ein großer Musikliebhaber und ein großer Musikmacher ist. Mhm. Fällt der jetzt unter freier Künstler oder nicht? Sind freie Künstler die, ich sag mal, auch von der Kunst leben, also die damit über die Runden kommen müssen mit ihrer Kunst, die sie machen, die leidenschaftlich für ihr Ding sind. Also nicht jetzt die reine Liebhaberei, sondern so, die. Mhm. Mich hat's immer aufgeregt, dass die Volkshochschule, auch das Theater, immer wieder versucht haben, aus den Töpfen des noch freien, verfügbaren Budgets irgendwelche Gelder für Projekte abzugreifen.
Also, wäre meiner Meinung nach... Einhaken. Wir dürfen gar keine Gelder abgreifen.
Das wir machen es doch, hört doch auf, wir machen es doch.
Ich bin doch seit 10 Jahren dabei. Nein, ich habe seit 5 Jahren keinen Antrag bei der Frau Mann gestellt, weil ich das gar nicht kann.
Das geht tatsächlich nicht. Und da ist das Kulturamt auch wieder
also, dann
wie ein
muss ich jetzt einfach mal einhaken. Ja. Das stimmt halt einfach so nicht. Okay, nur um die Tatsache, es stimmt einfach so nicht. Alles andere gebe ich ja recht, aber wie ich kann, wegen mir, das weiß ich nicht, aber ich kann keine Anträge stellen, fertig aus, okay? Jetzt,
wo eigentlich also, meine Frage, in welche Richtung eigentlich meine Frage ging, schön, dass ich damit gleich für dieses Streitgespräch
Ja, aber es ist Sonntag. Also.
Ja, genau. Langsam habe ich auch das Gefühl, wir werden alle wach nach dem zweiten Kaffee. wo eigentlich meine Frage hinging, ist, okay, dann die Frage, ob das jetzt wirklich freie Künstler sind oder nicht, aber ist jetzt gar nicht so wichtig, sondern eher, dass wir diese Quantität haben. Also wir haben wirklich viele Künstler und die sagen, was jetzt mal so provokativ, schlagen sich alle um diesen in Anführungsstrichen kleinen Topf, der da ist und versuchen da was von abzugreifen. Und da setzt ja genau wieder dieser Punkt ein. Soll jetzt einer einen großen Batzen davon bekommen oder sollen alle ein bisschen was davon bekommen? Was macht da jetzt wirklich Sinn? Und vielleicht ist das nämlich das große Problem, was dazu beiträgt, dass die Kommunikation zwischen den Künstlern und die Zusammenarbeit zwischen den Künstlern, weil es am Ende vom Tag, das muss man leider so sagen, immer ums große Geld geht, dass da die Kommunikation eben in irgendeiner Art und Weise gestoppt ist, weil jeder will ja irgendwie ein Stück von dem Geld haben und will überleben. Jetzt nicht, um reich davon zu werden, davon wird keiner reich, von dem Topf, der da ist, aber man kann eben seine Projekte damit verwirklichen. Und nichtsdestotrotz ist es das eben wahrscheinlich ein Punkt, wo es dann schwierig wird, teilen wir das jetzt auf, machen wir das fair für alle oder geben wir einem, der ein Superprojekt hat, viel davon. Wenn wir jetzt einem dieses Superprojekt geben, dann kann der wirklich ein richtig gutes Projekt umsetzen, aber alle anderen bekommen gar nichts. Geben wir aber allen ein bisschen was davon, ist es so, dass jeder so halbes Gaspedal fahren kann.
Also Mittelmaß
ja, ist Mittelmaß.
Dann auch oft das Ergebnis.
Aber jetzt mal eine Frage. Also ich empfinde mich als Künstler. Ich mache Installation seit 1996 im öffentlichen Raum. Glaubst denn du, dass die Frage, ob ich jetzt von dem Brotsamentisch der Kulturverwaltung, ob ich was kriege oder nicht kriege, ob mich das daran hindert, etwas zu tun oder nicht zu tun? Ich mache meine Dinge, weil ich ein überzeugter Künstler bin und meine Dinge mache. Und ich finde meine Wege und meine Möglichkeiten, die Dinge zu machen. Ich würde die Psoriasis kriegen bei dem Gedanken, ich müsste im AKK absitzen, in der Hoffnung, die Kulturverwaltung wird auf mich aufmerksam und ist bereit, mir mal 5.000 Euro rüberzuschieben. Ich halte das, wenn ich das mal provokant sagen darf, für ein Dilemma, dass die Kulturszene, die Freie, nicht so prickelnd aufgestellt ist, wie sie sein könnte. Ich glaube sogar, ich habe zwischendurch mal vor Jahren mal gedacht, es müsste so eine Art Genossenschaft hin, wo dann wirklich ein paar wirklich, ich rede jetzt von freischaffenden Künstlern, die Frau Engels bleibt draußen, der Dramaturg bleibt draußen, außer er kommt rein als eigenständiger Künstler. So, eine wirkliche Basis zu schaffen von Leuten, die sich auch nicht immer mögen müssen, aber die gemeinsam haben, das Brennen für ihre Kunst und für ihre Geschichten, die sie machen wollen. Und aus diesem Genossen sage ich, sag's mal so als Oberbegriff, Gedanken heraus, etwas zu tun. Was war denn das Verheerende in der Zeit der RAF in Stuttgart? Da wurde noch Zahnersatz gesammelt für die Terroristen, die im Knast saßen. Da wurde Holger Mainz beerdigt und Bader Meinhof beerdigt und man spielte Antigone im Theater, weil in Stuttgart der Meinung war, die dürfen überhaupt nicht beerdigt werden. Es war eine revolutionäre, eine wirklich spannende Zeit. Ich sage nicht, alles war gut, aber es war eine richtig spannende Zeit. Ich habe die Hoffnung, wir kriegen diese Zeit mit Trump sei Dank, wir kriegen sie wieder zurück, dass wir langsam wieder wissen, worum es geht in der Geschichte. Nur was war verheerend? Darauf will ich zurück. Was hat die Kommune gemacht? Die Kommune hat auch in Ulm ein Theater gebaut, hat ein Podium gebaut und hat gesagt, da könnt ihr runtergehen in den Keller und euch auskotzen und ein bisschen experimentieren und die Hose runterlassen und tralala. Und dieser Schulterschluss zwischen kreativen, revolutionären, sage ich mal, künstlerischen Köpfen mit der kommunalen Verwaltung, mit der Administration, mit dem Geld, mit der Abhängigkeit vom Geld, hat dazu geführt, dass wir in den letzten Jahren seit dieser Zeit, es ist sicherlich nicht der einzige Grund, aber was das künstlerische Niveau oder die Qualität oder das revolutionäre Niveau oder der philosophische, weltanschauliche Anspruch von Künstlern angeht, quasi ziemlich, ich sag mal, eine ziemlich maue Zeit erlebt haben. Deshalb bin ich nicht überzeugt, dass wir immer, deshalb würde ich gerne eine Diskussion darüber führen, wie nah wollen wir denn an die Administration und an diese Knallköpfe aus der Stadtverwaltung, da zähle ich mich dazu, aus dem Stadtrat, wie nah wollen wir denn daran? Ist das klug?
Diese Frage würde ich gerne in die nächste Runde mitnehmen und dass wir jetzt erstmal einen Musikwunsch eines unserer Gäste spielen, nämlich eine Band aus Regensburg, Schambereich und mit dem Titel Candlelight Schafkopfen.
Jawohl.
Ja, Kulturentwicklungsplan in Ulm ist heute unser großes Thema und wir sind gerade schon mittendrin, nämlich beim Thema Förderung. Und was mir aufgefallen ist, man darf natürlich da jetzt nicht nur die städtische Förderung sehen, sondern es gibt ja sehr viel verschiedene Fördertöpfe. Es gibt europäischen Förderfonds, dann gibt es die Landesförderung, Bundesförderung. Es ist ein ganzer Strauß an Möglichkeiten, aber die dann doch ziemlich unübersichtlich sind für Künstler zu die ganze Systematik zu durchschauen. Und da macht der Kulturentwicklungsplan nämlich, stellt das in Frage, ob es nicht möglich wäre, eine Anlaufstelle zu schaffen für Künstler, um sich über die Fördermöglichkeiten zu informieren. Und wie seht ihr diese Möglichkeit?
Da kann ich nichts dazu sagen.
Also ich kann vielleicht was dazu sagen. Ich habe mir das ja jetzt ganz interessiert angehört. Und ich muss sagen, so als kleine Kulturkommunalpolitikerin stellt sich einfach so die Gretchenfrage an der Stelle. Klar, wir würden alle die freie Szene unglaublich gerne viel stärker und viel besser fördern und unterstützen, damit sie mehr Projekte machen können. Auch große, auch tolle Projekte und eben nicht nur die kleinen 2.000-Euro-Projekte oder so. Aber der Kulturfördertopf oder überhaupt der Kulturetat ist einfach endlich, ne? Und und die finanziellen Mittel der Stadt auch. Und dann muss man im Grunde genommen, kommt man nicht daran vorbei zu sagen, okay, wo nehmen wir das Geld her, verteilen wir es um. Und dann stellen sich die unangenehmen Fragen, weil wenn man sagt, okay, wir wollen irgendwie Leuchttürme, bedeutet das immer auch, dass andere Sachen dann in den Schatten rutschen. Also dass sie eben nicht mehr in demselben Umfang gefördert werden. Zum Beispiel muss man dann an die institutionellen Förderungen rangehen und gucken, dass man da irgendwie runtergeht. Und dann kommen natürlich schon die ganz harten Themen. Also ich bin ja am Anfang mal mit dir so ein bisschen angeeckt, als ich gesagt habe, das Theater bekommt eigentlich viel zu viel Geld und die freie Szene zu wenig. Und genau da an der Frage, muss ich sagen, bin ich sehr enttäuscht vom Kulturentwicklungsplan, weil er einfach da aufhört. Also was wir jetzt gerade hier diskutiert haben, das sind doch so die Basics, die fundamentalen Fragen. Wie fördern wir die Szene in Ulm richtig? Und genau da findet der Kulturentwicklungsplan eben keine Antworten drauf. Und sowas wie diese Ankerfunktion, die da zum Beispiel dem Roxy zugedacht wird, das ist auch keine Idee des Kulturentwicklungsplans, muss man ehrlicherweise sagen, sondern das hat das Roxy schon vorher als Antrag gestellt und der Kulturausschuss konnte gerade mal die Hälfte des Geldes dafür bereitstellen, die das Roxy gebraucht hätte, um das auch umzusetzen. Und das ist genau der Punkt. Das ist ein gutes Projekt, das könnte wirklich helfen, aber es fehlt einfach an den nötigen Mitteln. Und wo nehmen wir die her? Also das ist doch die Frage, über die man mal reden muss. Was bekommt denn vielleicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren weniger Geld? Wo kriegen wir das Geld her, um wirklich auch das zu fördern, was für uns einen Mehrwert hat und vielleicht nicht nur diese kleinen, du hast gesagt, ein bisschen 0815 Sachen.
Könnte man da den Kulturbegriff vielleicht nicht ein bisschen weiter sehen? Weil Kultur ist ja auch Bildung. Und insofern schafft natürlich das Geld, was ich in die Kultur investiere, auch einen Mehrwert in Richtung Bildung,
denke ich. Auch da gibt es ja nicht viel mehr Geld zu holen, also muss man ehrlicherweise sagen.
Vielleicht, wenn ich da einen Satz darauf sagen kann, das stimmt, so haben wir begonnen und das ist eigentlich spannend, die Auseinandersetzung. Denn die Neiddebatte, die auch schon im AKK vor Jahren lief, die ist ja nicht wirklich zielführend. Ja? Also wer hat was für ein Geld und bin ich dem neidisch oder nicht? Ich glaube, was wichtig ist, Profilschärfung, da würde ich recht geben. Also wir haben große Institutionen in Ulm, die viel Geld bekommen, weil sie eben auch, das muss man sagen, viele Menschen anstellen. Also es ist ein Arbeitgeber, nicht nur ein Kunstbetrieb, wo irgendwelche Vögel
kiffend
rumsitzen und sagen, ich habe eine Idee, sondern das ist ein Hamsterrad, wo Leute sich abarbeiten, schlimmer wie in der Fabrik, sage ich jetzt mal, ohne in Details gehen zu wollen. Und da ist die Profilschärfung, was vielleicht auch Ralf Milde meinte, wichtig. Ja? Ob das einhergehen muss mit einer kritischen Zeit, ich wünsche mir keine kritischen Zeiten, da geht es mir anders. Ich wünsche mir durchaus eine kritische Auseinandersetzung, auch mit auch in einer Zeit wie jetzt, wo wir eigentlich keine essentiellen Probleme in unserem Leben hier in Deutschland haben, verglichen zu denen, die es in der Welt gibt. Aber Ich gebe dir recht, Lena, es ist tatsächlich so, der Plan hat nichts Neues hervorgebracht, sondern ist nur noch mal deutlich an die Wand geschrieben, so dass es jeder lesen kann. Jetzt ist es wirklich, glaube ich, an der Kulturpolitik und an den Künstlern selbst, mutig zu sein und Dinge einzufordern. Und ja, Herr Milde, als freier Künstler darf man nicht darauf warten, dass einem die Kulturpolitik die Hand reicht und sagt, in diese Richtung musst du laufen, weil es natürlich immer die Gefahr bedeutet, dass man beeinflussbar ist. Und das sehe ich schon auch. Jetzt bin ich mal ganz provokant. Ich habe das Gefühl, dass die Kulturpolitik in Ulm noch zu sehr versucht, kritischen Dingen aus dem Weg zu gehen, Probleme, Auseinandersetzungen zu vermeiden. Das ist vielleicht die schwäbische Art, ohne dass ich Schwabe bin, sage ich das jetzt mal so drauf geguckt, nach dem Motto, wo ein Problem ist, muss man sofort hin und löschen. Ja? Das ist eigentlich nicht gut, denn man muss die Probleme entstehen lassen und sie auch austragen. Und dadurch entsteht eine Auseinandersetzung kritischer Natur. Ja? Vielleicht ist das wiederum der Punkt, wo ich Herrn Milde recht gebe. Also die Tatsache, dass die RAF im deutschen Herbst eben nicht nachgelassen hat, hat dazu geführt, dass sich die deutsche Gesellschaft, der BRD, damals mit genau diesem Sachverhalt auseinandersetzen musste und dass Künstler dazu Haltung bezogen haben. Das getrauen wir uns ja auch leider oft zu selten in der Kunst und in der Kultur, eine politische Haltung mit einzunehmen, zu sagen, ich bin für oder gegen, ja, ich möchte das.
Um das kurz vorwegzunehmen, ich bin ja, glaube ich, eigentlich auch hier, so wie jeder andere, der jetzt hier in der Runde sitzt, um die Dinge aus meinem Blickwinkel zu sagen. Dazu muss ich jetzt versuche ich mal einige Sachen zu hinterfragen. So wie das gerade vorhin gesagt wurde, es ist schwer durchsichtig, was Fördertöpfe und Fördermöglichkeiten angeht. Jetzt was auch Bund und Länder und was es da alles für Möglichkeiten gibt. Da würde ich jetzt einfach mal ganz provokativ sagen, da würde ich widersprechen. Also wenn ich mich einen Tag oder vielleicht 2 Stunden hinters Internet klemme und schaue, was es da so alles für Möglichkeiten gibt, ist es eigentlich schon sehr klar aufgeführt, was es da für Möglichkeiten gibt und was man da erfüllen muss. Man muss halt, wenn man diese Fördertöpfe angreifen will und diese Förderung erhalten will, muss man diese Punkte erfüllen. Das ist eigentlich alles. Also so sehr undurchsichtig finde ich diese ganze Geschichte gar nicht. Nummer zwei, bin ich eigentlich jetzt fast ein bisschen darüber traurig, dass was ich vorhin gesagt habe, es war nun mal eben das Thema, es ging wieder um das große Geld, wer was bekommt. Deswegen habe ich da versucht, darauf zu antworten, nicht nur meinen Namen, sondern eben auch in dem Namen für unseren ganzen Verein und die Künstler, die da dahinter stecken, die jetzt auch nicht voll davon bezahlt werden. Und das ist die große Debatte und ich glaube, deswegen sind wir so positiv, was unsere Kunst angeht, nämlich weil wir genauso denken wie der Herr Milde, der mir gerade in die Augen schaut, nämlich dass es nicht darum geht, mache ich jetzt das große Geld damit, wie schaffe ich es morgen weiter damit zu machen, sondern dass wir einfach machen. Und das ist das große Problem, dass erst darüber nachgedacht wird, wie komme ich an das Geld und dann wird darüber nachgedacht, was mache ich überhaupt für Kunst. Und das ist nicht das Problem der Stadt, das ist nicht das Problem der, also da muss ich, da vielleicht tue ich jetzt einigen Künstlern damit auf die Füße treten, aber das ist wirklich das große Problem. Also ich, so wie Sie das gesagt haben, Herr Milden, und da darf ich auch aus dem Nähkästchen plaudern, es ist die Wahrheit, dass Sie uns damals geholfen haben, an welche Ecken oder wo sollen wir hingehen, wo sollen wir
erklären, ja, genau, zu sagen, da gibt es Möglichkeiten. Ja,
und solche Sachen kommen eben auch nur zustande, wenn man eben angstfrei in diese Sachen reingeht. Also keine Angst zu haben, dass ich etwas von meinem Kuchen abgeben müsste oder dass da jetzt Überschneidungen sein könnte oder wenn die jetzt gut sind, bin ich jetzt nicht mehr so gut oder wenn die jetzt viele Sachen machen, dann ist mein Kunstprojekt plötzlich nicht mehr so relevant. Wenn man diese Angst hat, dann bedeutet das, dass man über die falschen Sachen Gedanken macht. Also das ist meine Wahrnehmung. Also ich, als allererstes, wenn wir ein Projekt, eine Idee oder ein Konzept gemeinsam als Verein, nicht nur ich alleine das angehe, und das ist auch nochmal ein großer Punkt, ich sitze hier nicht alleine. Alle Sachen, die wir machen als Verein und als Vereinigung, da stehe ich nicht alleine da. Wir haben einen gemeinsamen Rücken und stehen für uns gemeinsam ein. Deswegen haben wir relativ wenig Angst, was solche Sachen vielleicht angeht. Aber das ist das Problem, diese Angst oder eher gesagt nicht den Mut zu haben, erstmal einfach zu machen und dann zu schauen, was passiert am Ende und versuchen, Kunst zu machen. Und am Ende vom Tag wird es hoffentlich irgendwann auch mal den Kühlschrank füllen und die Miete bezahlen, aber das muss sich von alleine einstellen. Wenn man gute Kunst und gute Sachen macht, dann wird es früher oder später kommen, so naiv
das klingt. Aber sei ein bisschen präziser. Ich meine, du hast es relativ einfach mit deinem Tanz, mit deinen Tanzgeschichten zu sagen, das ist eine Nische und das ist gute Kunst. Was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass dieser ganze Kulturentwicklungsplan sich zunächst einmal, bevor wir über Fördergelder reden, bevor wir über irgendwas reden, mal analysieren und sagen, was ist das für eine Zeit, in der wir leben und aus der heraus wir Kunst und Kultur machen. Und wir leben in einer, und ich habe ja lange Sitzungen, Kulturausschuss, mich mit dem Herrn von Stunditz angelegt, weil ich ihm vorgeworfen habe, dass er ein selbstreferenzielles Programm auflegt. Das heißt, wir leben in einer Selfie-Gesellschaft, wir sind selbst, also ich-bezogen unterwegs und ich glaube, wir haben etwas verloren. Wir haben einen philosophischen, einen weltanschaulichen, einen revolutionären, einen auch sehr, sehr universalen Anspruch und eine große Lust am Risiko verloren. Und wenn wir bevor wir die Diskussion führen, müssen wir sagen, wo sind wir denn, wo stehen wir und was betreiben wir? Beim Tanzen ist es relativ einfach. Im Theater wird es dann schon schwieriger, weil da findet die Auseinandersetzung ja schon auch nicht mehr statt, weil wir alle so sehr mit uns selbst beschäftigt sind. Gucken Sie sich an, ich habe es mal gesagt, das letzte Programm vom Theater oder das vorletzte war nur mit Bildern mit Schauspielern. Früher war die ganze Welt abgebildet im Programmheft, um Lust zu machen auf die Themen und die Auseinandersetzungen der Welt. Das heißt, da wir diese Diskussion nicht geführt haben, sitzen wir da, halten das Mikrofon, sagen, was sagen Sie, wie ist deine Kultur, fühlst du dich wohl, kannst du noch was brauchen? Die Diskussion, die kann ich Ihnen aufschreiben, da müssen wir gar keine Interviews führen. Sondern man kann diese Diskussion nur führen, indem wir mal Bestand machen und sagen, wo sind wir heute, wo befinden wir uns, was machen wir und was machen wir auch falsch? Wo sind wir feige, wo gehen wir keine Risiken. Und wenn wir das nicht machen, dann machen wir das gleiche Spiel wie seit 10, 15, 20 Jahren. Wir sitzen da, warten, dass irgendwo ein Tausender runterfällt, damit ich was machen kann, irgendein Projekt. Die Kommunikation der freien Künstler untereinander ist beschissen genug, weil da sind die Ellbogen alle unterwegs. Wir kommen so auf keinen grünen Zweig. Da ähnelt der Kulturentwicklungsplan, ich muss jetzt wirklich lachend sagen, ich habe heute noch mal reingeschaut, wir haben noch einen Entwicklungsplan, den Sportentwicklungsplan. Die arbeiten ähnlich, die gehen auch von einem Verein zum anderen und machen Interviews. Dann steht im ersten Satz, also eigentlich ist die Sportvereinssituation ganz prima in Ulm. Was steht im Kulturentwicklungsplan? Alles eigentlich toll. Ist die Verein, so. Aber es ist doch, das kann ja sein, du hast gesagt, quantitativ viel. Mhm. Aber dass der Kern, das Innere, das Revolutionäre, das Spannende, das Dramatische, das seinen eigenen Weg geht in der Kultur, das ist ziemlich rar. Ziemlich, da finden wir nicht sehr viel. Und dann kommt die linke Theorie, die dann sagt, ha, das ist alles eine Frage des Geldes. Man muss nur die Budgets aufstempeln und dann geht das schon besser. Es wird nicht besser gehen. Ich sage euch, nehmt das Theater des Lay, glaube ich heißt es, oder? Von der Mnuschkin. Mnuschkin, dieses Theater, weiß nicht wie. Die haben alle geschafft, die ganze Truppe hat gearbeitet, als Klofrau und hier und so und so. Und die haben ein veritables Ereignis geschaffen und sind dann in die, ja, ich glaube, die werden, das ist dann der umgekehrte Fall, dass dann die Stadt Paris kommt und sagt, können wir euch mal noch eine Million geben, weil ihr seid ein Markenzeichen, ihr seid ein Ereignis, ihr seid fantastisch. Und wir diskutieren immer ohne diese Debatte, sondern nur, aha, breit gestreut, ah, sind sie Künstler, dann steht ihnen was zu. Wieso steht dir was zu? Wofür?
Wäre das nicht eine Diskussion, die wir mitnehmen können in den AK Kultur? Wäre da nicht genau dort richtig angesiedelt?
Also die Wertschätzung, die wir gerade jetzt von meiner Rechten hier, vom Ralf so rüberkommen gegenüber der Künstlerszene, die höre ich gerade nicht raus und die sehe ich auch gar nicht. Und ich glaube, das kann man auch nicht von dem Kulturentwicklungsplan erwarten, dass er die politische Grundhaltung der Kultur in Ulm dokumentiert. Und die, ja, also das ist auf jeden Fall dann der falsche Prozess, wenn man einen Wirtschaftsunternehmen damit beauftragt. Dann muss man anders dran gehen, dann muss man andere Beschlüsse fassen, um sowas überhaupt in die
Wege zu bringen. Muss man eine Planungszelle einsetzen.
Da muss man das anders angehen. Aber was jetzt gerade beauftragt wurde, eben 2015 war das, Lena? Mhm. Ja. Dann, da war das Ziel ein anderes, was formuliert wurde. Dann kann man es hinterher nicht in Frage stellen. Es war so formuliert, dass man einfach den Bestand aufnimmt und Möglichkeiten zeigt. Aber es ging nicht um die grundpolitischen Haltungen, es ging um Geld natürlich auch, ganz klar. Ja. Also da gebe ich dir wiederum voll recht, aber die Wertschätzung ist, glaube ich, sehr gering gegenüber dem AKK und dem Freischaffenden überhaupt oder den Kulturschaffenden in Ulm. Also wenn ich jetzt mal ganz frech fragen darf, ich bin jetzt seit 3,5 Jahren im AKK, habe dich nie gesehen, bei keiner Sitzung, bei keiner, oder habe ich irgendwas übersehen?
Ich hab ihn gesehen.
Ich sitze immer so ein bisschen zurückgezogen, das ist meine zurückhaltende Art.
Also dann nehme ich das mal
in der Nähe von der Tür, relativ rasch auch wieder fliehen kann.
Also ich denke, was der AKK leisten muss, und das ist Gott sei Dank auch in dem Kulturentwicklungsplan wenigstens mal so formuliert. Ich bin nach wie vor deiner Meinung, dass das alles noch sehr schleppend geht. Aber diese Forderung, dass der AKK ein dauerhaftes Gremium wird, was den Ulmer Kulturausschuss in einer Form beratend und unterstützend kontinuierlich zur Seite steht, das ist unser Ziel. Und das haben wir jetzt auch beschlossen in der letzten Sitzung, letzten Donnerstag, auch wenn es wieder sehr formal klingt, ja, dass wir über ein Jahr hinweg das jetzt entwickeln, dass wir im November einmal im Jahr auf jeden Fall dem Kulturausschuss berichten, dass wir alle Meinungen oder viele Meinungen der Kulturschaffenden, ob frei, ob öffentlich, ob jetzt revolutionär oder einfach nur normal, versuchen zu vertreten und das mit einer ständigen Vertretung im Kulturausschuss. Das muss noch durch den Gemeinderat natürlich, da kann man dann wieder viel diskutieren, aber es ist auf jeden Fall mal beschlossen und das wird jetzt auf Grundlage, wir haben die Abstimmung gemacht in der Sitzung am Donnerstag, die Aufbruchstimmung ist gut und ich denke, das muss man einfach nutzen. Ich meine, natürlich ist es jetzt, was man kann immer sagen, ja, das ist jetzt seit 10 Jahren schlecht, ja, wird schon immer schlecht bleiben. So ist es nicht. Also ich nutze
jetzt... Lieber Gemeinderat, wenn das Ulmer Museum einen Geschäftsbericht abliefert und das Theater Ulm oder Ulmer Theater wahrscheinlich in Zukunft wieder oder die Bibliothek oder die Musikschule, dann kann es doch nicht schaden, auch mal zu hören, was die freie Szene, die im AKK einer der Teile ist, was deren Gespür für die Stadt und deren Standort ist.
Gab es ja auch schon mal einen Antrag von der Grünen, nicht wahr?
Ja, also ganz im Gegenteil, wir würden uns riesig darüber freuen, wenn der AKK sich auch mehr einbringen würde. Ich habe ja so ein bisschen eine Außenperspektive und so einen Blick von draußen auf den AKK und mein Eindruck ist immer, dass es vor allem so ein Vertrauensdefizit gibt, also dass der AKK AKK zwar irgendwie gerne sprechen würde, aber man kann halt nicht mit irgendwie 50 Stimmen gleichzeitig sprechen und es fehlt auch so ein bisschen das Grundvertrauen untereinander, dass wenn man jemanden wählt, dass der dann auch wirklich für alle reden darf und wenn es vielleicht nicht genau das ist, was jeder Einzelne sagen würde, ja, sondern nur, weiß nicht, zu 70% oder so mit dem übereinstimmt, dann, also anders kann man, wenn man politisch agieren will oder wenn man sich auch einbringen möchte und mit 50 gleich kleinen Stimmchen auf den Kulturausschuss einpiepst, dann funktioniert das nicht, sondern man braucht dann, glaube ich, wirklich die freie Szene, eine starke Stimme, die auch sagt, irgendwie das wollen wir und jenes brauchen wir und da stört es uns und hier könnt ihr uns unterstützen. Also irgendwie, wenn man den AKK greifen könnte, wäre das, glaube ich, für den Kulturausschuss auch eine große Bereicherung, weil wir ja die freie Szene wirklich unterstützen wollen, aber es ist einfach so schwer, irgendwie da zu kommunizieren mit was anderem als mit jedem Einzelnen im Grunde genommen. Also wenn man da so einen Zusammenschluss hätte, wäre es gut.
Eine Frechheit.
Noch eine Frechheit. Ja. Also ich bin der Meinung, der größte Feind der freien Szene, des schöpferischen Potenzials dieser Stadt, ist unter anderem der AKK. Ich habe erlebt, die letzten Jahre, da sitzt im AKK Herr Reimann von der ADK, da sitzen die Roxy-Leute, das war noch unter Gehlert und Rodacker, und Frau Dagmar Engels von der Volkshochschule. So, da sind die ganzen ja eh nicht üppigen Summen. Die großen Player haben schon mal ihre Budgets und dann nochmal versucht, nochmal an das ein oder andere Geld zu gehen. Und unten drunter saßen der Rest der freien Szene in banger Erwartung, was denn jetzt kommen soll. So wird, wenn der Kulturentwicklungsplan sagt, es gilt den AKK zu stärken, dann sage ich, dann hat er versagt, weil der Satz muss lauten, schafft ihn ab. Er findet etwas komplett Neues, denkt drüber nach, wohin die Reise gehen soll, macht etwas Neues und nimmst mir jetzt nicht über, dass ich es nochmal sage, weil du bist jetzt für mich quasi die Vertreterin der Volkshochschule. Du bist jetzt einfach, ja, ich weiß, und er ist der Vertreter des TA, das ist er auch nicht. Das ist ganz komisch, die sind alle da, aber die sind alle da.
Wir haben zwei Aufgaben, so wie du auch.
Ja, aber die Vervolkshochschulung der freien Kulturszene ist ein Albtraum. Und dass die großen Player, die sowieso gepudert sind mit Budgets und Möglichkeiten, hier überhaupt das Wort führen und dabei sind, halte ich für einen Granatenfehler.
Aber genau das steht doch im Kulturentwicklungsplan drin, dass der AKK neu gedacht werden und neu aufgestellt werden sollte. Und das dann wäre im Prinzip
neu erfunden werden muss,
jetzt die Zeit, darüber zu diskutieren, wie können wir das am besten machen. Und für mich ist noch eine Frage, da haben wir auf der einen Seite den AKK und auf der anderen Seite die Kulturverwaltung. Sollte dann nicht die Kulturverwaltung,
raus aus dem AKK
drin sein?
Aber natürlich, also da gebe ich, ich bin ja insgeheim bin ich ganz,
aber Sie haben's doch
ganz nah bei Ralf Milde. Ja? Das darf ich nur nicht laut sagen. Nein, das muss passieren. Also es muss eine Entwirrung stattfinden, dass man eben nicht mehr den Kulturapparat da sitzen hat als kontrollierendes Gremium. Das ist ja auch eine Twitter-Stellung für den Vertreter aus dem Kulturamt oder die Vertreterinnen im aktuellen Fall, die sozusagen einerseits ihre Dienstherrin im rechten Ohr hat und am linken Ohr quasi die Kulturschaffenden. Und eigentlich kann sie permanent sagen, dass sie nichts sagen kann, weil alles, was sie sagen würde, würde einer der beiden Seiten nicht gefallen. Also das ist elementar wichtig. Und das Zweite ist auch, dass man die Politik da ein bisschen rausnimmt, dass man, ich glaube, die Politik hat momentan nur Angst, dass aus dem AK irgendwie Querelen kommen.
Genau.
Ja, das will man verhindern. Also ich fand die Diskussion um Sponsoring und grundsätzlich Militarismus in Ulm oder nicht, das ist, also die Stadt hat doch genau dieses Thema. Ich meine, wenn man die größte Bundesfestung Europas hat, ja, und ein großes Unternehmen, was Militärindustrie produziert, dann muss man doch mal drüber reden können. Walter PPK ist hier, hat hier einen Sitz. Also Leute, das macht doch Ulm aus, ja. Das macht es doch spannend. Da bin ich wieder bei Ralf Milde. Da reibt sich's, ja? Und nicht zu sagen, bitte da nicht, weil da können wir irgendjemand verletzen. Das ist, glaube ich, falsch.
Kam sogar aus dem Unternehmen, um das es ging, kam sogar, Gott sei Dank, dass wir die Diskussion mal wieder haben. Ja. Die haben wir zuletzt in den 80er Jahren geführt.
Das sind auch vernünftige Menschen, also sie sind nicht alle doof. Ich habe da Leute kennengelernt. Das macht Spaß, sich mit denen zu unterhalten.
Also ich schließe mich mit Daniel an und da auch nochmal auf deinen Einwurf. Natürlich erfinden wir den AKK neu. Vielleicht kriegt er auch einen neuen Namen, aber genau das ist die Chance. Aber es gibt ein Gremium, was die Kulturschaffenden vertreten soll. Ich kann jetzt immer auf der Vergangenheit rumreiten. Lass es uns einen anderen Namen geben wegen mir. Dann heißt eben Gremium für Kulturschaffenden in Ulm oder wie auch immer. Aber es wird dieses bis zum November unsere Aufgabe sein, dieses Gremium zu stärken und eventuell auch zu schaffen, dass es unabhängig
abhängig vom Kulturamt wird. Aber ich kann jetzt nicht von heute auf morgen, ich muss ja den Prozess erstmal durchführen, sonst habe ich ja gar keine Legitimation. Ja, das ist der Punkt jetzt. Also ich sehe da eine große Chance drin, weil es einfach nochmal die Unterstützung gibt. Ich brauche ja die Unterstützung. Wenn ich von außen nicht komme, kann ich mich weder von der Politik noch vom Kulturamt loslösen. Also ich glaube, das muss man jetzt einfach mal sehen, dass die negativen Dinge, die vielleicht daran heften, also träge zu sehr an die Politik und an das Kulturamt gebunden, dass das jetzt nochmal, will ich ja gar nicht widersprechen. Aber die Chance muss man jetzt uns schon geben. Und wenn du jetzt mich als Volkshochschuligungs oder wie war das Wort? Hier geht es um kulturelle Bildung in jedem Bereich. Und ich glaube einfach, diese Personifizierung, ja, die ist längst überholt. Und das stört mich. Ja? An diesem Nachmittag fällt an diesem Morgen. Ich werde hier nicht mit Namen um mich werfen. Es geht um die Sache. Ja? Yeah. Es geht nicht um Personen. Und ich glaube, das muss man jetzt einfach mal sehen. Ich bin hier relativ neu, ja? In dem ganzen Kreis. Und ich reite jetzt nicht auf den 30 Jahren vorher rum. Ich sehe die Kulturentwicklungsplanung in Bezug auf die Arbeitskreis Kulturgeschichte als Chance, auch wenn wir es ganz abschaffen und neu definieren. Mhm. Okay? Das ist mein Potenzial und das, was wir am Donnerstag in der letzten Sitzung auch gemeinsam beschlossen haben, da waren immerhin einige Freie auch dabei.
Und positiv finde ich, dass der AK Kultur sehr transparent tagt. Es kann jeder dazukommen, jeder, den es interessiert, der kann sich einbringen und dieser Jour fix, ich weiß nicht, ob ihr den noch macht, also da ist
den wird es in anderer Form geben, aber ja.
Genau, da ist erstmal ein Gesprächsgremium da und wer sich interessiert, der kann kommen.
Also ich muss auch noch mal eins sagen, in Ulm, das ist eine tolle Stadt, weil sie so viele Widersprüche hat. Ja? Also es ist dieses großbürgerliche Sein-Wollen, ausgehend von dem höchsten Kirchturm der Welt, verbunden mit dem kleinen Golf, den man unter der Woche benutzt, weil der Mercedes nur für den Sonntag ist. Ich versuche jetzt mal ein bisschen zuzuspitzen. Ja? Also Anspruch und Wirklichkeit, Geschichte und Vision, Zukunft. Ich sage jetzt nicht Utopie, weil sonst wird mich Herr Milde gleich wieder in die falsche Ecke stecken. Aber das ist doch das Entscheidende, was Ulm ausmacht und alle Kulturschaffenden und Kunstschaffenden und Akteure. Und das Spannende dabei ist, ich finde, wir sollten nicht den Fehler machen, den Herr Milde aus meiner Sicht tut und versucht auseinander zu dividieren. Genau. Denn die Kulturinstitutionen wie das Theater können nur funktionieren, wenn sie ernst nehmen, was denn die Menschen dort sind, die dort leben und was sie bewegt, inklusive all der freien Künstlerkollegen, die wir haben. Ja? Und es geht relativ schnell, Herr Milde kennt es ja auch, dass man erst in einer Institution arbeitet und dann freier Künstler ist oder das parallel ist oder umgekehrt. Ja? Das heißt, es gibt diese Abgrenzung eigentlich gar nicht. Und für mich ist es wichtig, dass man eben genau das schon zulässt, dass also ein Theater zusammenarbeitet mit dem Philipp, was wir getan haben, oder die Volkshochschule mit, was weiß ich, Ralf Milde demnächst als Projekt, denn da gewinnt man doch auch etwas dadurch. Okay. Ja? Oder wir machen ein Projekt, Herr Milde, das wäre auch was. Das ist ganz ernst gemeint.
Wenn der Stunden jetzt vorbei ist.
Also ich will mich, ein bisschen will ich mich distanzieren, weil das Projekt habt ihr nicht mit mir gemacht, sondern das habt ihr mit uns, dem anderen.
Du sitzt jetzt hier, die anderen sind nicht da.
Ja, aber trotzdem will ich das nochmal herauskristallisieren. Und das Zweite ist, mich beschleicht ein Gefühl, das mich in letzter Zeit öfter beschlichen hat, so wie es auch immer im AKK war, dass da so ein leichter Verdruss herrscht, weil man viele, viele Sachen gesehen hat hier in Ulm und schon viel erlebt hat, wie viele Sachen gelaufen sind. Und ich, das ist jetzt mal eine vage These, habe ich das Gefühl, dass die Sache, so wie sie läuft, schon seit vielen Jahren so läuft. Das ist nur eine These von mir, weil ich selber bin eigentlich Ulmer Ausländer, also ich komme nicht von hier, bin noch nicht so lange hier, bin auch noch nicht so lange in solchen Gremien oder sowas wie dem AKK dabei. Deswegen ist mein Blick auf diese ganze Sache auch ein wenig naiv und neu und jung. Und ich muss sagen, also für uns ist es so, dass wir erstmal unsere Kunst machen. Ob jetzt mal dahingestellt, dass mit dem Tanz, dass es die Leute relativ einfach erreicht, das will ich nicht abstreiten. Das ist unser großes Glück. Aber wir machen das, was wir tun, machen wir gerne und deswegen sind wir glücklich. Und alles andere, was drumherum stattfindet, ist ja nur ein Zusatz und deswegen ja irgendwie erstmal nur vorteilhaft. Ja. Also wir persönlich gehen in sowas wie den AKK rein. Das ist eine Möglichkeit. Da will ich jetzt, natürlich muss man über die, muss man kontrovers und auch revolutionär über Dinge nachdenken und sagen, okay, da muss Veränderung her, da bin ich voll dabei. Aber erstmal zum allerersten Schritt für jemanden, der neu in diese Sache reinkommt, ist es so, dass es doch schön, dass da Menschen zusammensitzen können und dass man miteinander reden kann und dass die, dass da jemand einem zuhört, ob das jetzt die Stadt ist, die Kulturverwaltung, Politiker, andere freie Künstler. Das ist ja erstmal eine positive Sache. Und für uns ist das nur ein Zusatz zu dem, was wir sowieso schon den ganzen Tag machen. Also wir machen ja unsere Kultur, unsere Kunst, unsere Kurse, unsere Workshops. Wir machen Kooperationen mit anderen Leuten. Und wenn uns dann noch in irgendeiner Art und Weise geboten wird, da gibt es Fördergelder, die man beantragen kann. Da gibt es Gremien, in denen man sitzen kann. Da gibt es Schulfixe, wo man sich zusammensetzen kann. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Da gibt es sowas wie die Kulturentwicklungsplanung, woran man sich beteiligen darf. Nicht muss, sondern darf, dann ist es für mich erstmal nur ein Zusatz zu dem, was ich mache. Und dann muss ich für mich entscheiden, will ich das machen? Wenn ich sage, ich will das machen, dann gehe ich da aber auch mit einer positiven Einstellung da rein. Weil wenn ich mich da hinsetze und mich links und rechts umgucke und halt irgendwie ein mieses Gesicht ziehe und alles kacke finde, was da abgeht, um das jetzt mal ganz provokativ zu sagen, dann bringt das mir nichts, dann bringt das den Leuten, die um mich rumsitzen, nichts. Damit will ich jetzt keinen hier in dem Raum und auch keinen der freien Künstler oder der Kulturabteilung irgendwie ans Bein fahren oder so. Aber es geht irgendwie darum, dass man, glaube ich, mal aufhören muss, so einen Verdruss da reinzubringen und vielleicht versuchen, das Ganze mit, jetzt in dem Fall kann ich jetzt nur von uns sprechen, mit unseren Augen zu sehen, weil wir das mit einem relativ unverbrauchten Blick sehen, weil für uns das relativ neu alles ist und wir uns gar nicht so viele Sorgen machen, sondern dass eher positiv und gut aufnehmen, dass es da viele Möglichkeiten gibt und das wurde auch während der Kulturentwicklungsplanung vielleicht auch zu anderen Themen gesagt. Revolution feiere ich, bin ich sofort eigentlich immer mit dabei, aber ich glaube gerade in solchen Sachen wie dem AKK sollte es weniger eine Revolution sein, sondern eine Evolution, weil das, was man hat, da gibt es bestimmt einige gute Sachen, da muss man einige Sachen rausstreichen vielleicht, da müssen einige Leute raus, da müssen vielleicht neue Leute rein. Darüber wird ja auch schon diskutiert und dann kann man, glaube ich, aus diesem ganzen Konstrukt auch was bauen, was für noch mehr Leute irgendwie funktioniert. Also das ist so, ich glaube, so eine Evolution der ganzen Geschichte könnte da sehr, sehr hilfreich sein, was in jedem Bereich das irgendwie angeht.
Also ich denke, dass die Diskussion darüber jetzt zeigt, wie wichtig das ist, diesen Kulturentwicklungsplan nicht als etwas in Stein gemeißeltes zu nehmen, sondern als etwas, was sich weiterentwickeln muss. Woran wir jetzt im Prinzip gemeinsam arbeiten müssen, um das mit Leben zu erfüllen. Und die Diskussion um den AKK wird uns sicherlich jetzt noch sehr lange begleiten. Bestimmt, ja, und ich hoffe, dass sich da auch sehr viele Leute einbringen mit ihren Ideen, weil nur so kann das natürlich mit Leben erfüllt werden. Draußen zu stehen und zu meckern, das bringt eigentlich nichts, sondern drin sollte man was verändern.
Wobei man, wenn ich den Satz noch sagen darf, ich versuche einen Satz zu sagen. Es hilft nichts, Begriffe zu setzen und zu hoffen, diese Begriffe mit Inhalt zu befüllen. Denn das ist ein Problem der Politik. Man als Beispiel gibt, ja, es war ein langer Satz, da muss man sich Komma denken. Man gibt den Begriff Inklusion vor, das ist wichtig und richtig, nur man hat keine Ahnung, wie man das befüllen soll und was es eigentlich ist und dass man dafür eben Zeit braucht, um das umzusetzen. Ja, genau. Und das ist hoch absurd, wenn man sich anguckt, was da auf der politischen Ebene aus gutem Willen und Wollen heraus gemacht wird, aber in der Umsetzung desaströs noch läuft. Und das hoffe ich, dass der Fehler nicht gemacht wird auf dem Kulturentwicklungsplan, denn in gewisser Weise ist dieser Begriff schon falsch. Kultur kann man nicht nur aktiv entwickeln, sondern die muss sich entfalten. Glaube ich fest daran.
Das und dann kam mir, darf ich dann noch gleich, weil mir das auf der Seele brennt, weil du hast es gesagt, für mich ein wichtiges Merkmal und Zeichen für die Sprachlosigkeit oder Konzeptionslosigkeit von Kulturschaffenden, Freie wie Nicht-Freie, ist immer dann, wenn man anfängt, plötzlich über Bildung nachzudenken, Soziales, weil du sagst, Inklusion, dann holen wir die Behinderten auf die Bühne, machen wir das oder so, weil uns nichts mehr einfällt. Wir haben einen Fachbereich Bildung und Soziales. Und wir reden hier zunächst über Kultur. Die Deutung, ob das, was ich kulturell mache, einen bildungspolitischen Ansatz hat oder einen sozialen Ansatz, ist nicht die Aufgabe des Kulturschaffenden. Wir sind nicht Sozialpolitiker. Wir sind nicht Bildungspolitiker. Das heißt ja nicht, dass es nicht relevant ist für das Soziale und das Bildungspolitische. Nur ihr seht daran, dann fängt man plötzlich an, auch im Kulturbereich, ja, über Sozial, und wir machen doch die Bildung und da muss doch Geld her, da muss halt die Bildungsbürgermeisterin die Kohle rausnehmen. Wir reden hier über Kultur. Und dieser Kulturbegriff, der ist ein bisschen unterschiedlich. Der Philipp hat einen anderen, weiß nicht, wie wir diesen Kulturbegriff haben. Der AKK, der hat einen Kulturbegriff, keine Ahnung, wo der überall lang schwimmt. Ja? Nur wir haben es ja gesehen, am Reimann angefangen, auch über Dendler oder so, da wurde es dann ganz sozial. Da wurde dann nur noch, wurde da händeringend nach ein paar Behinderten gesucht, die auf der Bühne etwas vorführen, um sich als Kultureinrichtung zu legitimieren. Und da muss man ein bisschen, ich sage es ein bisschen überspitzt, ich meine es nicht so böse, aber man muss es ein bisschen trennen. Bildung, Soziales ist ein Thema. Wir sitzen hier im Arbeitskreis für Kultur oder im Kulturausschuss, wir reden zunächst mal über Kultur. Und eine Kommune hat natürlich auch den Anspruch zu sagen, wir definieren die Hochkultur in der Stadt. Deshalb haben wir ein Theater, Oper, Ballett, Hochkultur. Deshalb hat der Strazieri viel Geld bekommen, also verhältnismäßig viel Geld, um uns übers Ballett quasi Hochkultur zu schaffen. Das heißt, wir investieren auch in die freie Kultur, doch nicht ganz uneigennützig. Wir haben die Hoffnung, dass aus Philipp Reis und seiner angsterregenden Truppe, wenn die da auftauchen, wir sind ja furchterregend, aber dass die auf lange Sicht ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Stadt sind für ein Stück in seiner Nische eines hochkulturellen Alleinstehungsmerkmal dieses Tanzes. Sowas zu machen, das ist auch Aufgabe kommunalpolitischer Politik im Zusammenhang mit freien Gruppen. Und nicht gleich abtauchen und sagen, im Zweifelsfalle, wenn ich nichts mehr weiß, dann gehe ich zur Sozialbürgermeister und sage, aber hey, das ist doch aber auch schon ziemlich
Herr
sozial.
Herr Milde, würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, Ulm muss nicht gucken, dass Sie ein Stück weit mehr Berlin, Hamburg oder München werden, sondern dass Sie noch mehr Ulm behaupten und beweisen? Das ist das, was ich auch feststelle. Also man versucht immer krampfhaft das Tolle und Faszinierende außerhalb von sich selbst zu suchen. Und das, glaube ich, muss Ulm gar nicht. Also das ist nicht nur Ulm-spezifisch, sondern das gibt es bei anderen kleineren, mittelgroßen Städten, wie Ulm es ist. Also das ist auch etwas, habt doch mal Mut, liebe Ulmer Politik oder liebe Ulmer Menschen, zu sagen, wir können etwas und es gibt Ideen und Künstler, die gibt es nur hier, die kann es nur hier geben, denn nur hier gibt es diesen Boden, diesen rauen Wind und diesen Nebel und genau den braucht man dazu, um das zu tun.
Kultur ist ja auch immer was ganz Individuelles.
Ja.
Und diese Menschen, die haben wir nur hier in Ulm.
Herr Milde hat mir noch nicht geantwortet, ob er mir zustimmen würde.
Das war die Frage. Ah ja, das muss ich auf mich wirken lassen. Ich gebe ein bisschen Musik und so.
Dann das ein ist ein gutes Stichwort und ich denke, dass das nächste Thema, was wir nach der Pause besprechen, auch sehr viel Diskussionspotenzial bietet. Es ist nämlich die kulturelle Teilhabe.
Free FM.
Ja, ihr seid immer noch dabei bei Lokaltermin zum Thema Kulturentwicklungsplan in Ulm. Ja, ein zweiter Schwerpunkt des Kulturentwicklungsplans ist die kulturelle Teilhabe. Und wie wir gehört haben, ist im Kulturentwicklungsplan auch immer sowas wie eine kleine Bestandsaufnahme drin. Und da muss ich gleich an einem Punkt sagen, da irren die Leute, die das zusammengestellt haben. Nämlich, die haben geschrieben, dass sich dem Teilziel kulturelle Teilhabe bisher nur wenige Kulturakteure verbindlich verpflichtet fühlen. Das ist wirklich falsch, denn so wie ich das erlebt habe, sind alle, auch denen es wirklich nicht gut geht und die wirklich Schwierigkeiten haben, Publikum zu bekommen, sind dem Ziel kulturelle Teilhabe verpflichtet und haben sich da auch sehr aktiv eingebracht. Und als Ziel wird hier zum Beispiel genannt, dass eine zielgruppenspezifische Kommunikation stattfinden soll und als Stichworte eben Mitgehbörse, Kulturloge und Kulturlotsen sind dort genannt. Jetzt ist meine Frage, wie empfindet ihr diese Formate? Finden die eigentlich in dem Kulturleben der Stadt Ulm genug statt?
Also ich sage was ganz Persönliches, ich würde mich nicht von einem Kulturlotsen lotsen lassen wollen. Das finde ich ein bisschen als Bevormundung, weil Kultur an sich für sich sprechen sollte. Das wenn sie das nicht schafft, dann ist irgendwie ist sie nicht gut. Ich finde den Kulturpunkt an sich richtig, um da etwas zu setzen, was sozusagen über den einzelnen Akteuren steht. Das finde ich gut. Ich weiß nicht, wie geht es denn mit?
Zum Kulturpunkt oder ja. Generell? Oder
generell, also Mitgebörse, auch Mitgebörse, Kulturlohn.
Ja, das ist doch mal, ich sage jetzt nochmal eine unhöfliche Sache, ich meine das gar nicht so böse, aber man muss sich doch vorstellen, wir haben eine Kulturverwaltung, da ist die Frau Neumeister mit einem großen Team und die müssen sich ja irgendwie legitimieren. Die großen Einrichtungen, wie das Theater, läuft alleine, da hat Frau Neumeister gar nichts zu sagen. Beim Museum hat sie auch nichts zu sagen, das geht alles direkt über die Bürgermeisterin, wenn da was sein sollte. So what? Was ist dann noch alles da? Das heißt, die müssen irgendwie versuchen, was zu moderieren. Die müssen Produkte erfinden, die müssen den Kulturpunkt erfinden, die müssen auch den Kulturentwicklungsplan erfinden, sonst wissen die ja gar nicht, was sie in den nächsten Jahren noch zu tun haben oder was sie eigentlich machen sollen. Das ist doch eine Verzweiflung der Kommune auch oder in diesem Fall der Kulturverwaltung zu sagen, was machen wir? Der Kulturbegriff ist ja so schwer zu fassen. Was ist denn der Kulturbegriff? Sie reden mir gerade von Teilhabe. Mir ist doch die Teilhabe als Kulturschaffender erstmal egal. Ich meine, ich mache meine Kulturprojekte oder mache meine Geschichten und ob da die Teilhabe stattfindet oder nicht, ist nicht mein vorrangiges Ziel. Natürlich will ich wahrgenommen werden, so, aber ich bin nicht Bestandteil der Verwaltung. Und wenn die Verwaltung versucht, Kulturschaffende über diese McKinsey-artige Kulturentwicklungsplan-Nummer da, weil nichts anderes sind doch diese Leute, die fahren von Memmingen bis Flensburg und machen das gleiche Schema über die Kommunen und da kommt im Endeffekt mit Ausnahme, also mit dem Wechsel von Namen, genau die gleiche Nummer raus. Das ist ja nichts Neues. In anderen Kommunen ist es genauso. Deshalb muss man das ein bisschen runterfahren und sagen, okay, die Kulturverwaltung will sich irgendwie positionieren, will supporten, will helfen, will machen. So, und dann sind wir bei der anderen Debatte. Ist es denn so hilfreich, so wie es funktioniert? Da sind wir beim AKK, wo es hier ja schon mal einen Konsens gibt, zu sagen, aber doch nicht mit der Kulturverwaltung. So, große Distanz. Die Teilhabegeschichte, das Soziale, das ist ja alles da. Darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Der Philipp ist ein großer, integrativer Aspekt mit dem, was er tanzt und was er macht. Gefällt nicht jedem, ist aber für eine andere, für die Klientel von großer, wichtiger, integrativer Bedeutung. Darüber muss er aber doch nicht nachdenken.
Also,
oder denkst du jeden Tag drüber?
Nee, also das ist eigentlich der also ich finde es schon gut, über so eine Teilhabe zu reden und ich habe jetzt erst im ersten Moment gedacht, dass es eigentlich in eine andere Richtung geht. Also der Kulturpunkt und solche Geschichten sind schon schön, also da so versuchen, so eine Teilhabe, so eine allgemeine Teilhabe drüber zu machen, dass man Leute allgemein in viele Projekte reinbekommt. Das ist ja erstmal ein netter Ansatz, aber wenn nicht, also ich, ja, also ganz ehrlich, ich denke nicht darüber nach, wer über diese Teilhabe, das ist, wer Kultur macht, der Begriff ist doch integriert. Also Teilhabe ist doch, ich mache doch etwas, was Leute irgendwie in irgendeiner Art und Weise rezipieren oder jetzt im Tanz, dass sie mittanzen können oder Musik, dass sie hören können oder das ist ja ein Teil von Kunst in irgendeiner Art und Weise, dass diese Kunst und diese Kultur in irgendeiner Art und Weise erlebt wird. Wenn man sich jetzt also noch darüber Gedanken macht, was Teilhabe bedeutet, dann hat man seinen Job als freier kultureller Künstler und Kulturschaffender, glaube ich, verfehlt.
Aber ist es nicht so, dass wir davon profitieren können, dass, wenn ich mir angucke, weil das Wort Klientel gefallen ist. Ich persönlich habe den Anspruch, wenn ich etwas tue, möchte ich keine Klientelkunst machen. Ja? Also ich möchte nicht nur, dass 20 Leute in Ulm das verstehen können, weil es so dermaßen drüber ist, sondern ich habe schon den Anspruch, wahrgenommen zu werden und aus meiner Sicht möchte ich so breit wie möglich wahrgenommen werden. Ja? Und die Synergieeffekte, die interessieren mich sehr, dass ich sage, wieso gibt es so seltsame Nichtschnittmengen zwischen einem Besucher des Ulmer Museums, Ausstellungshalle Weishaupt, Roxy Theater und Underground Movement. Wieso sind die so separat aufgestellt? Ist es, weil es nur für die Leute ist? Nein, glaube ich nicht. Sondern ich glaube, dass wir zusammenarbeiten müssen, um die Leute dafür zu gewinnen, auch mal in was reinzuschnuppern, was sie per se nicht aufgrund ihrer sozialen Herkunft oder Bildung oder was auch immer angehen würden. Also ganz hart gesagt, ich glaube, wenn ein Arzt oder Jurist, der jeden Monat einmal in der Oper sitzt, ja, weil es einfach dazugehört, weil da nämlich die Geschäfte gemacht werden, weil man sich da zeigt, weil man da sozusagen in der High Society Ulms angekommen ist und da Smalltalk macht, der hat durchaus auch Lust auf einen hippen Abend bei euch, nur wo sind die Anknüpfungspunkte? Den erwischt ihr vielleicht nicht so leicht, wie wir ihn erwischen, ja, als Theater, sage ich jetzt mal. Und da Synergieeffekte herzustellen, ist als Gedanke richtig. Ob das der Kulturpunkt schafft, bezweifle ich gerade. Weil es ist ja auch so, es ist leer. Also da gebe ich Herrn Mille recht. Ja. Das ist eine leere Homepage, die sagt, wir haben euch die Links zusammengestellt. Das ist ja super nett. Das kriege ich bei Google besser.
Ja? Aber es gibt ja auch einen anderen Aspekt der Teilhabe. Das sind die Menschen, die einfach überhaupt keinen Zugang zu Kultur haben. Also aus natürlichen Gegebenheiten. Sei es jetzt, Kultur kostet nun mal auch Geld, ja. Also muss man schon sehen. Ja, also es gibt, ich glaube, da muss ich schon, also um kulturelle Teilhabe zu erleben, muss man einfach auch oft Geld haben.
Aber dafür, das müssen wir nicht diskutieren. Das soll doch das Kulturamt diskutieren, wie sie an der Fülle der kulturellen Möglichkeiten die Leute teilhaben lässt. Wir aber sind doch jetzt hier als Kreative und als Künstler da. Wir müssen das nicht diskutieren. Es kann durchaus sein, Philipp, dass ich ein Künstler bin in der Art, wo ich sage, und wenn mir nur einer über die Schulter guckt, ist mir das schon genug.
Aber du hast doch Teilhabe erreicht, oder nicht?
Ja, und es kann auch sein, dass mir keiner über die Schulter, sondern ich bin mein einziger Beobachter. Das ist also nicht unbedingt zwingend das Thema.
Naja, gewisse Kunstformen leben davon, dass es beobachtet
wird. Aber du versuchst ja jetzt irgendwo uns zu Dienstleistern an der Gesellschaft zu machen. Das wäre ja jetzt nochmal ein extra Thema, zu sagen, du kriegst nur Geld, wenn du auch ein Dienstleister bist im auf deiner kulturellen
Geschichte.
Das kann es auch nicht sein.
Nein, also es war jetzt missverständlich. Es ging einfach um die Menschen, die Kultur sich nicht leisten können.
Ja,
aber das hat ja nichts mit Dienstleistung zu tun. Es geht ja einfach um gewisse Barrierefreiheit. Ja.
Also, oder zum Beispiel, allgemein. Ja. Zum Beispiel, die man nicht erreicht. Es gibt eine gewisse Altersgruppe. Also die Kinder kriegt man noch gut, eben über die Eltern. Aber dann gibt es eine Altersgruppe, dann bricht es irgendwo weg. Und da kommt man kaum ran. Dann gibt es noch die Gruppe zum Beispiel der schon länger hier lebenden Migranten. Auch die nehmen Kultur sehr wenig wahr. Und wie, es ist wirklich Strategien zu entwickeln, wie bekommen wir diese Leute, Kommunikationsstrategien. Und da seid ihr natürlich nicht nur als freie Künstler, sondern jetzt eben auch in der Doppelfunktion als Gemeinderat angesprochen.
Ja, aber das sind doch die Inhalte wichtig, oder?
Also, aber das Museum macht doch sowas. Das Museum macht doch irgendwie Tag des Ausländers oder so. Da haben wir mittlerweile, nein, da gibt es türkische...
Darf ich da als Bayer auch hin?
Ja, nein. Also da gibt es ja jede Möglichkeit, das zu organisieren. Das kann ja nicht so das Thema sein, oder?
Ne? Bin ich falsch? Aber das ist doch nicht nur eine Frage des Angebots, glaube ich, sondern das ist auch eine Frage also des Ortes zum Beispiel. Ja? Ich glaube gerade für das Theater, also weiß nicht, wann wart ihr das letzte Mal in Wieblingen auf dem Tannenplatz, habt da irgendwie den Parkplatz blockiert und irgendwie ein Theaterstück aufgeführt oder irgendwie sowas in der Richtung. Vielleicht noch nie. Und ich glaube aber genau, also wenn man überlegt, wie erreichen wir zum Beispiel diese große russlanddeutsche Community, die in Wieblingen lebt und die offenbar sehr wenig partizipiert an vielen Angeboten, die wir so in der Stadt haben und die sich vielleicht auch nicht immer als Teil der Stadtgesellschaft fühlen, wie wir uns das wünschen würden, dann muss man, glaube ich, nicht über so Marketinggeschichten und der Kulturpunkt ist letztlich nur eine Marketinggeschichte. Also, glaube ich, darf man auch nicht überladen.
Ja, gar nicht in diesem Punkt jetzt,
mit Bildung und Teilhabe,
das Mitgebörse.
Genau, und bei der Mitgebörse, das ist auch, also ich glaube, die funktioniert schon und wird ja auch ganz viel gelobt und so, ist aber auch nur ein kleiner Teil letztlich. Und ich glaube, der einzige Weg, wirklich Leute zu erreichen, die man sonst nicht erreicht, sind Ortswechsel. Also das heißt, dass man mal rausgeht aus den eigenen Häusern, dass man guckt, wo sind eigentlich die Leute, die wir erreichen wollen, oder es wird immer davon geredet, Studierende partizipieren so wenig. Ja. Aber warum ist das so? Die leben vielleicht nicht in Ulm, die kriegen das nicht mit, die interessiert es nicht. Und ich glaube, auch da muss man ein Stück weit vielleicht so tolerant sein und sagen, gut, es gibt einfach Leute, die haben keinen Bock auf die Kultur, die gucken sich was im Fernsehen an und sind damit auch glücklich und zufrieden, und das ist ja auch völlig in Ordnung. Man muss niemanden zwangsbeglücken. Aber gerade um Studierende zu erreichen, gibt es ja auch viele, viele Möglichkeiten. Da stehen ja auch einige Ansätze im Kulturentwicklungsplan drin, die man jetzt einfach mal ausprobieren muss.
Sagt doch dem Theaterintendanten, er soll Tschechow spielen und das mit russischer Unterzeile beispielsweise. Ja. Also ich bin nicht der Meinung, dass wir jetzt immer nach Wieblingen zu den Russlanddeutschen müssen, sondern die Frage, was ist das Angebot, dass man sagt, du kannst im Theater einen russischen Autor, der für die Runden wirklich ein Begriff ist, sehen, und da gibt es, ihr habt doch diese Maschine, oder? Diese Zeilenmaschine, und dann läuft der Text auf Russisch mit, für die nicht Deutsch sprechen oder Deutsch reden.
Also nochmal, ich muss dir widersprechen, Lena, und unabhängig für das Theater. Es gibt so Tendenzen, habe ich das Gefühl, die sind seit 30 Jahren irgendwie im Umlauf. Also Kunst zu den Menschen bringen, natürlich. Also das hat man sozusagen nach der Nachkriegszeit eigentlich begonnen, sowas zu denken. Ja? Klassische Form aufzulösen, Zuschauerraum und Ähnliches. Ja? Das ist alles nicht neu.
Ich glaube, der Inhalt ist es. Das hat er nicht gemacht, ganz ehrlich. Der Studnitz hat uns das versprochen, aber wann hat er das denn gemacht?
Ich weiß nicht, was der versprochen hat, aber also ich glaube, der Inhalt ist es, dass man ein Thema findet, was die Leute bewegt. Und ich sage jetzt was ganz Provokantes. Frau Glatte-Brand, Sie werden mir widersprechen. Die Leute geben, auch wenn sie super wenig Geld haben, für das, was ihnen wichtig ist, Geld aus. Ja. Das kann das absurdeste Gegenstandsstück sein, das kann aber auch Kunst und Kultur sein. Was ich damit sagen will, ist, wenn es gut ist, gibt auch der Hartz-IV-Empfänger dafür 10 Euro aus, weil er sagt, das ist ein geiler Abend, den will ich haben. Da glaube ich fest daran, dass Sie würden mir widersprechen, weil es nicht hat oder so, keine Ahnung.
Aber ich glaube, ich bin da so ein, also da bin, muss ich sagen, bin ich jetzt so ein bisschen auf deiner Seite, weil ich das, also ich seh das auch so, dass im Endeffekt geht es erstmal, wir haben ja die drei Parteien, wir haben die Leute, die den großen Raum der Leute, die das Ganze rezipieren, also die in irgendeiner Art und Weise, über die reden wir ja, das ist ja sowieso das Schlimmste, immer über die Leute zu reden. Das sind alle die, die kommen sollten. Das sind die, die kein Geld haben, die das Geld haben, die kommen, die nicht kommen, aber die wollen wir, dass die teilhaben. Dann gibt es die Seite alle der freien Künstler und Leute, die oder nicht freie Künstler, der Kulturschaffenden. Mhm. Und dann gibt es noch diese Schirmorganisation, sage ich jetzt mal, die Kulturverwaltung, die jetzt nochmal da so unterstützend mit eingreift. So, jetzt diese drei müssen wir ja jetzt irgendwie zusammenbringen, aber für mich jetzt als freier Künstler, mich juckt, was das angeht, die Kulturverwaltung relativ wenig, weil für mich ist nur wichtig, dass ich die Leute, die zu unserem Programm zum Beispiel kommen wollen, die sollen kommen. Die keinen Bock haben, die sollen zu Hause bleiben. Weil ich will ja niemanden da haben oder dazu zwingen, zu kommen, du musst es jetzt angucken, weil das ist jetzt Kultur und dann noch den Finger hochhalten dabei, da hat keiner Lust drauf. Man kommt, wenn man Lust darauf hat. Und wenn man sich den ganzen Tag darüber Gedanken macht, wie bringe ich die Leute dazu, dass sie nicht kommen, also dass sie zu mir kommen, dann werde ich verrückt. Also wenn ich jedes Mal glaube, okay, jetzt heute sind nur 50 Leute auf meiner Veranstaltung gewesen, das ist so dieses Glas voll oder Glas halb voll, Glas halb leer, da waren 50 Leute auf meiner Veranstaltung. Ist doch super gewesen. Oder wenn eben mir nur einer über die Schulter geguckt hat, dann ist es auch toll gewesen. Weil man muss ja glücklich darüber sein, dass man sein Bestes gegeben hat. Da zählt natürlich jetzt noch dieser andere Punkt dazu, für Leute, die zum Beispiel jetzt nicht das Geld haben oder jetzt Migranten hier sind oder Flüchtlinge, die halt noch nicht in diesen ganzen Prozess eingebunden sind. Aber da, was das Thema angeht, um das mal ganz kurz aufzugreifen, finde ich schon immer das Allerschlimmste zu sagen, ja, die Flüchtlinge, alleine das Wort in den Mund zu nehmen, alleine, dass ich jetzt dreimal wiederholt habe, ist schon so, ja, das sind diese Bevölkerungsgruppe. Was sind Flüchtlinge? Das sind genauso gut Menschen. Wir machen jetzt seit, glaube ich, 1,5 Jahren oder so, machen wir so kleinere Geschichten, die schreiben wir uns aber nicht groß auf die Fahne. Da machen wir mal ein Bild bei Facebook rein. Die Leute kommen auf irgendeine Art und Weise von alleine zu uns. Und dann brauchen wir, wir finden sowas wie die Kulturloge gut, wir haben da auch immer mal wieder zwischendurch versucht, da nochmal so Sachen zu machen.
Ja, also ich meine, das ist noch sicherlich ein Thema, was man extra nochmal diskutieren kann, wie kann man das einfach verbessern, weil ich finde, die Leute sollen von sich aus kommen, die sollen sagen, ich möchte mir das anschauen und nicht die andere Richtung, geht jetzt dahin.
Also jetzt müsst ihr mal deutsche Leitkultur kennenlernen. Das ist
genau,
ganz
aber jetzt sind wir im Sozialausschuss, bitte. Das diskutieren wir mit dem Sozialausschuss und nicht mit dem AKK oder nicht mit dem Arbeitskreis für Kultur. Weil das ist nicht unsere Aufgabe.
Natürlich. Bin ich bei Ihnen. Ja. Das muss aber auf alle Fälle diskutiert werden. Welcher Weg ist da und wie bekomme ich die Leute am besten? Aber die Diskussion muss natürlich aber auch aufgemacht werden.
Aber jetzt mal ganz kurz zu diesem Thema zurück. Die Leute wollen kommen oder nicht oder wofür geben sie Geld aus? Gestern Abend bin ich weg gewesen, da habe ich 8 Euro bezahlt, um in den Club reinzugehen. Ja. Ich will jetzt keine Werbung machen, ich bin in den Club gegangen, da gehe ich gerne hin, weil die Leute, die das machen, sind cool. Die Partys sind cool und das ist auch nicht so Party durchdrehen, sondern das ist auch meine Hip-Hop-Kultur, da gehe ich gerne hin. Und das ist eine super Sache. Dann werde ich aber dann fragen, also ich stelle mir aber nicht mehr immer die Frage, wie mich die Leute schief angucken, wenn ich sage, wir machen einen Tag Veranstaltung, einen kompletten Tag mit vollem Programm, viele Künstler, die Leute werden bespaßt und das kostet 12 Euro. 4 Euro mehr. Es gibt auch Clubs, da kann man hier in Ulm reingehen, da bezahlst du 15 Euro, da wirst du 5 Stunden bespaßt mit einem DJ, der sich normalerweise nicht mal DJ schimpfen dürfte. Und da bezahlen die Leute 15 Euro. Und dann bezahlen sie nachher noch für Getränk auch noch 5 Euro hinten drauf. kann aber man
den subventionieren wir ja nicht. Ja, den
genau, Winkel, das, oder? Ja, genau. Und da kann man sich jetzt drüber aufregen, da rege ich mich aber nicht drüber auf, sondern das ist für mich der Ansatz, darüber nachzudenken, wieso ist es so? Und persönlich für unsere Art, für unsere Kunst und für unsere Kultur, wie schaffen wir es, dass die Leute genauso wie die in diese Clubs gehen zum Beispiel und dieses Party machen, wie schaffe ich die persönlich von meinen Inhalten und von dem, wie wir unser Programm gestalten, zu uns zu bringen? Und da kann ich nicht auf die Kulturverwaltung warten oder auf irgendeinen Politiker, der mir irgendwie sagt, jetzt gibt's hier den Kulturpunkt oder was war es noch, die Mitgehbörse, dass dann die Leute zu mir kommen, das wäre
vermessen. Ja, das ist, was wir vorhin gesagt haben, erst das konzeptionelle Denken und dann...
Ja. Also ist ja immer die Intuition.
Kein Ding, also nur weil die Kulturabteilung jetzt so oft schon gefallen ist und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch, den der Kulturentwicklungsplan herausgearbeitet hat und der sich auch hier so ein bisschen in der Diskussion zeigt. Es ist einfach vielen Akteuren nicht so richtig klar, was die Aufgabe der Kulturabteilung ist und vielleicht ist es auch manchmal der Kulturabteilung nicht so klar, wie wir uns das wünschen würden. Also im Moment ist sie sehr beschäftigt damit, gerade Betreuung von Anträgen und vor allem den Leuten, die Anträge stellen und das ist zumindest in meinen Augen also diese Kümmereraufgabe nicht das, was ich mir von der Kulturabteilung wünsche, sondern ich wünsche mir von der Kulturabteilung eigentlich eine Schwerpunktsetzung, also dass man vorbereitet, also dass man ein Stück weit politischer agiert und weniger guckt, was braucht jetzt die Szene und wie können wir die noch ein bisschen hätscheln und da müsst ihr den Antrag noch so umformulieren und so. Also ich glaube, da haben wir vorher schon ein bisschen drüber geredet und auch diese Zusammenarbeit mit der Szene, für mich ist die Kulturabteilung eher was, das gehört nicht in den AKK, die ist nicht Teil der Kultur, sondern die ist eher Teil der politischen, der administrativen Ebene. Ja. Und das muss man, glaube ich, stärker hervorheben, um auch die Menschen in der Kulturabteilung ein bisschen zu befreien von dieser furchtbaren Zwitterstellung, in der sie die ganze Zeit sind und hin und her gerissen zwischen ihren beiden Aufgaben und selbst nicht so klar wissend, wo ist jetzt ihr Schwerpunkt und was ist ihre eigentliche Aufgabe und wem sind sie quasi verpflichtet.
Genau, aber das kam auch in der...
Bitte?
Habt ihr die gar nicht eingeladen?
Doch, heute? Die hatten heute keine Zeit.
Nein.
Schande. Es ist Sonntag,
wir arbeiten. Nee, aber das ist was, was Lena gesagt hat. Das ist aber auch ein Thema, das muss ich sagen, dass das in einem Workshop zur Kulturentwicklungsplanung auch selbst von der Kulturabteilung der Stadt kam, dass sie nicht dieser Fülle der Aufgaben gerecht werden können. Und deshalb ist der Ansatz ja eben auch, dass es eine Stelle, eine unabhängige Stelle geben sollte, die eben, wo man eben sich über Anträge informieren kann.
Genau, das Outsourcing von diesem Thema war schon sehr wichtig. Und auch in dem Zusammenhang, um dich zu ergänzen, war eben genau dieses Thema, dass wir den AKK oder wie er sich dann auch immer nennt, das Gremium unabhängig von der Kulturabteilung aufstellen und diesen Prozess bis November eben zu bearbeiten. Also es sind schon die Ziele klar formuliert.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, es ist mit einer konkreten Veränderung.
Eine sehr wichtige Aufgabe. Ja. Und wir haben noch ein sehr wichtiges Thema, nämlich Kulturhauptstadt Ulm, was ja da auch im Kulturentwicklungsplan nochmal so als Sidekick angesprochen wurde. Und wir haben auch dieses Thema für Ulm, was dann im Prinzip erarbeitet wurde. Jetzt ist die Frage, ist das sinnvoll, so ein großes Thema zu setzen oder ist das drüber gestülpt oder wie geht ihr damit
weiß
um?
Denn jemand
in Aber den vorher Ulm? Machen wir noch eine Musik. Ja, also jetzt. Wir sind immer noch auf Sendung zum Thema Kulturentwicklungsplan in Ulm. Ja, eine Frage steht hierbei im Raum und die schwelt ja schon seit einigen Jahren hier, nämlich die Bewerbung von Ulm zur Kulturhauptstadt Europas. Und zugleich hat sich Ulm große Themen, also große Wörter auf die Fahnen geschrieben, nämlich aus Sehnsucht wird Weitblick. Dieses Thema, was uns begleitet hat beim Münsterjubiläum, auch sozusagen als Oberthema für den Kulturentwicklungsplan, für die Kultur in Ulm zu übernehmen. Ja, meine Frage jetzt nochmal in die Runde. Wie steht ihr dazu?
Soll ich loslegen? Also Kulturhauptstadt wird lange diskutiert, das haben wir schon unter Frau Meyer-Dölle diskutiert.
Ja, sag ich,
man muss sich klar machen, wenn Kulturhauptstadt, dann findet das allenfalls 2025, 26, 7, also weit, weit, weit entfernt. Und man muss sich auch klar machen, dass eigentlich so ein Programm wie die Kulturhauptstadt, die jetzt irgendwo in Novi Sad demnächst sein wird, das sind alles Infrastrukturverbesserungsmaßnahmen für Kommunen. Hm. Also da braucht man ein wirkliches Thema dazu. Also man muss ein Thema, ich sag mal, wenn man sagen würde, die Wilhelmsburg wäre das Thema und man würde aus der Wilhelmsburg ein gigantisches, ich sag mal, universales, ein großes Konzept machen, dann könnte man losgehen und sagen, dann machen wir das zum Thema Kulturhauptstadt. Ich glaube nicht, dass das so funktionieren wird, weil die Wilhelmsburg ein sehr, sehr schweres, schwerfälliges Gebäude ist. Und dann muss man sich auch klar machen, das kostet Millionen. Da reden wir über 60, 70, 80 Millionen im Minimum für so ein großes Projekt. Also, wenn man, sagen wir mal, würde die Elbphilharmonie nehmen würde, man hätte daraus eine Kulturhauptstadt gemacht und hätte dann die Philharmonie, nur die hat, glaube ich, 860 Millionen gekostet. Mhm. Also, das wäre dann so ein Leuchtturm europaweit. Was an schön ist an dem Gedanken, was ich eigentlich bedauere, ist, wenn man so ein Thema hat wie Kulturhauptstadt und sagt, der Weg ist hier das Ziel. Ob du es nachher wirst, man bewirbt sich ja. Da muss man Papiere und vorlegen, was man vorhat. Also das wäre ein Thema, an dem sich die kulturellen, alle kulturellen Player in dieser Stadt beteiligen können. Und das wäre so ein kathartisches Moment, miteinander an einem Ding zu denken, zu visionieren, zu bauen, sich zu unterwerfen, sich zu überhöhen. Das wäre sicherlich ein spannender Prozess. Warum das als Kultur, also europäische Kultur überhaupt passieren muss, weiß ich gar nicht. Weil es gab mal jemanden, der uns mal beraten hat, der gesagt hat, wieso wollt ihr Kulturhauptstadt werden? Also warum wollt ihr das mit Brüssel machen? Das ist wieder das Thema, warum mit der Kulturverwaltung, warum nach Brüssel und da betteln um Kulturhauptstadt, um dieses Label zu bekommen? Beansprucht es doch einfach. Macht es doch einfach für euch, das ist immer wieder bei, was du gesagt hast, auf der lokalen Ebene und sagt, was ist, wenn wir uns emanzipieren wollen, visionieren wollen als Kulturhauptstadt, was brauchen wir? Und dann würde man, das ist ein hochkomplexer Prozess, den zu moderieren, würde mir großen Spaß machen. Wie wäre das, Kulturhauptstadt zu sein, ohne nach Brüssel zu reisen? Und wie sehen wir dann aus in 10 Jahren? Und dann machen wir nochmal einen Kulturentwicklungsplan und gucken uns mal an, was sich in dieser Stadt verändert hat. Weil wir haben, und das ist sicherlich ein Manko, kein wirklich gemeinsames Thema. Das Theater hat sein Thema, die Museumsfrau macht ihr Thema, alle machen sie ihre Themen. Ist ja in Ordnung so. Aber einmal ein gemeinsames Thema zu finden, um miteinander dissonant, harmonisch miteinander umzugehen und diese Stadt zu positionieren, sichtbar. Ich rede nicht nur von Intellektualität oder von philosophischer Moment. Das wäre sicherlich ein großer, spannender Moment.
Also ich höre daraus, das Thema ist eigentlich noch nicht gefunden, das Gemeinsame.
Vielleicht kann ich da anschließen. Also ich glaube, dieses gemeinsame Thema aus Sehnsucht wird Weitblick ist ein so weit gefasstes Thema, dass es für die Akteure selbst eigentlich keine Rolle spielt, weil man alles drunter fassen kann und eben auch nichts. Das ist ein Begriffspaar, das aber für die Kommunikation nach außen hilfreich ist. Also zum Beispiel, wenn man die UNT versucht ja immer wieder auch Kulturtourismus zu etablieren und auch Touristen zu gewinnen, die nach Ulm kommen, der Kultur wegen. Und für die könnte das einfach ein interessantes Marketingpaar sein. Und ich glaube, mehr muss man da auch nicht rein interpretieren. Und ansonsten vielleicht um nochmal die Sehnsucht, also ich habe auch die Sehnsucht danach, dass man in der Kultur mal gemeinsam was macht, weil das ist, glaube ich, das würde uns so gut tun, so eine Aufbruchsstimmung irgendwie, Mut zu haben, was zu schaffen, so eine Vision, wirklich auch gemeinsam daran zu arbeiten, weil wenn man das schafft und mal wirklich so ein, also wenn man aus dem Reden heraus ins Handeln kommt und wirklich was zusammen auf die Beine stellt, das könnte, glaube ich, Ulm gut tun. Und nach den ganzen Baustellen und Großprojekten, die wir im Moment haben, wäre das auch mal ein erfrischend anderes und weniger einfach ein Moment, das ein bisschen was für die Seele, was für den Geist ist, wo man auch mal anders damit umgehen kann als mit den Schlaglöchern und so weiter. Also das, glaube ich, ist das die große Chance, die in der Kulturhauptstadt liegt. Allerdings ist das natürlich auch mit einer Menge Geld verbunden, das muss man sagen.
Da will ich mal vielleicht ganz kurz einhaken und eigentlich ein Thema ansprechen, wo es mich in diesem Prozess der Kulturentwicklungsplanung immer selber so ein bisschen zusammengezogen hat, weil ich das so als ein ganz schwieriges Thema empfinde, aber auch irgendwie als eine schwierige Diskussion, nennen wir es mal so, und zwar, weil eigentlich worüber wir oder worum wir uns gerade so ein bisschen drucksen, ist eigentlich dieses, was oft gefallen ist, die Identitätsfindung. Wer sind wir denn überhaupt als Ulmer, wer sind wir als Künstler? Diese Frage ist immer wieder aufgetaucht und da so einen gemeinsamen Nenner zu finden, wieso sich bei mir da so zusammenzieht, ist auch einfach aus dem Grund, wieso stellt man sich die ganze Zeit diese Frage? Da kann man jetzt ganz, ganz weit ausholen, ist ja sowieso anscheinend, ich sag anscheinend, weil für mich ist es nicht das große Problem, wer bin ich denn jetzt als Deutscher überhaupt? Was ist denn das überhaupt für eine Identität? Wo sehe ich mich da im globalen oder internationalen Raum? Dann geht man nochmal weiter runter, wer bin ich als Ulmer? Dann geht man nochmal weiter runter, wer bin ich eigentlich als Künstler und Schaffender in meiner Organisation? Wer bin ich persönlich? Also diese ganzen Fragen stellen sich dann auf und da kommt ein riesen Ding zusammen und dann soll man daraus noch eine gemeinsame Identität irgendwie am Ende schaffen, damit wir alle in eine Richtung laufen. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen der Meinung, ja, wir sollen zusammenarbeiten und da kann ich nur aus dem sprechen, was wir ein bisschen gemacht haben. Ich glaube, wir haben fast mit jedem in Ulm so jetzt erstmal an Organisationen zusammengearbeitet. Wir haben mit der FH, ob das kleinere Aktionen waren, mit der VH haben wir so kleine Aktionen, ob das jetzt mal eine Show war. Ralf Milne und ich, wir haben mal ein, zwei kleine Sachen zusammen gemacht. Jetzt im Theater Ulm haben wir irgendwelche Sachen gemacht. Also man kann mit den Leuten reden, ja. Also hat anscheinend nicht jeder so ein großes Identitätsproblem oder so ein großes Problem mit sich selber, dass er nicht mit den Leuten zusammenarbeiten wollte. Deswegen frage ich mich immer, worüber diskutiert man die ganze Zeit und nimmt nämlich nicht genau nämlich diesen Ansatz, den der Herr Milde gerade so schön gesagt hat, dass man sagt, das ist ein Prozess. Sich nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, wer bin ich überhaupt, sondern einfach machen und mal sehen, wer man dann wird am Ende vom Tag. Dass man natürlich über die Sachen redet und da solche Sachen angeht und sagt, okay, wir werden jetzt Hauptstadt, ob das jetzt Kulturhauptstadt ist, ob wir das jetzt holen oder ob wir das beanspruchen, ist jetzt mal dahingestellt. Aber dass wir diesen Prozess und diesen Weg gehen und dann sehen, was am Ende rauskommt und dann werden wir auch schon sehen, was unsere Identität ist. Wenn ich mich den ganzen Tag vor den Spiegel setze und mich jetzt mal wieder frage, was ist meine Identität, was ist meine Identität, werde ich auf keine Antwort kommen. Und diese Frage wird sich die ganze Zeit selber gestellt und da weiß ich nicht. Also wie soll man dann auf so ein Thema zu kommen, wie soll man integrative Arbeit machen, wenn man nicht weiß, wie man selber ist zum Beispiel? Das ist so.
Also die Frage war, wie finde ich das? Kulturhauptstadt Regensburg hat es auch probiert, meine Oberpfälzer Heimat, die haben sich so dermaßen blamiert, weil Schlingensief die wirklich verarscht hat. Das muss man mal so deutlich sagen. Ich habe lange in Spanien Zeit verbracht, kenne Salamanca nach der Kulturhauptstadt. Das waren wirklich, die haben ein tolles Theater jetzt da stehen, aber kein Ensemble. Also hat auch wenig Nachhaltiges so. Es wäre schade, wenn die Bewerbung der Kulturhauptstadt darin endet, dass man extern jemanden einkauft, um sich irgendwas aufdrücken zu lassen, was man nicht ist. Deswegen das Einzige ist wirklich, es als Weg zu verstehen und zu sagen, die Ulmer müssen davon profitieren und die Ulmerinnen und nicht jemand anders. Ja. Also viel Geld, Millionen auszugeben, damit irgendwelche Pseudokünstler nach Ulm reisen und sagen, das ist eine Scheißstadt, da ist irgendwie neblig und eigentlich will ich da nicht hin, aber ich kriege großes Geld, das kann man sich sparen.
Ja, also ich finde den Ansatz auch richtiger zu sagen, wir haben eine gemeinsame Vision, also diese Kulturhauptstadt, die es für uns gibt und genau da sehe ich wiederum das Gremium der Kulturschaffenden als Basis, da können Sie gerne den Vorsitz übernehmen, Herr Milde, wie wir das dann auch immer aufstellen. Keine Ahnung, aber ich will nur sagen, diese Chance sehe ich da drin, zu denken. Ich kenne mich jetzt mit dem Thema Kulturhauptstadt an sich, Bewerbung und Vorgaben und so viel zu wenig aus, aber dieser Gedanke, gemeinsam das über mal 10 Jahre anzustreben, das ist eine Chance für alle.
Also ich glaube, man muss es auch mal, man sollte jetzt mal, um das Ganze mal so ein bisschen positiv abzuschließen hier, ich will jetzt keinem vorweggreifen, aber hier sitzen ja einige, nenne ich es mal, Kulturmigranten. Also ich selber persönlich von meiner Seite komme nicht aus Ulm und ich bin hingekommen und ich bin gerne hier und sehe mich jetzt auch nach den paar Jahren, wo ich jetzt hier bin, es sind jetzt schon ein paar mehr geworden, sehe ich mich auch wirklich als Ulmer und will auch hier bleiben. Also kann Ulm gar nicht so schlecht sein und ich selber sehe mich auch als Ulmer und für mich reicht das als Identität und um daran zu arbeiten, was so in den nächsten Jahren passiert. Also denke ich mal.
Ja, zwei hochinteressante Stunden neigen sich jetzt ihrem Ende zu und meine Frage nochmal in die Runde, wie seht ihr das, wie soll jetzt an diesem Kulturentwicklungsplan euer Wunsch, euer ganz persönlicher Wunsch, wie daran weitergearbeitet werden sollte?
jeder Einsatz.
An dem Plan auf keinen Fall. Ich meine, wir sollten jetzt mal ein gemeinsames Projekt finden und mal schauen, was daraus wird. Ja, der Plan ist der Plan. Das ist Literatur, das ist okay. Aber wir müssen mal das Gespräch miteinander finden. Das so reicht's nicht.
Ja, also als Fazit vielleicht, ich finde auch der Kulturentwicklungsplan, ich hatte mir mehr davon erhofft und ich muss sagen, so für 120.000 Euro ist er ziemlich dünn und die neuen Erkenntnisse, die wir daraus gewonnen haben, auch. Aber ich finde gerade die Diskussion hier, eigentlich hätten wir das statt der Kulturentwicklungsplanung machen können. Einfach wir fünf unterhalten uns und dann räumen wir mal ein bisschen auf und planen das nächste große Projekt. Und ich glaube, das ist die eigentliche Stärke, die vielleicht auch der Kulturentwicklungsplan hatte, dass nämlich wirklich mal ganz viele Akteure, dass die Politik, dass alle mal irgendwie zusammenkamen und in diesen Workshops gemeinsam gearbeitet haben. Also das ist wirklich die Stärke, die in dem Prozess lag. Das Ergebnis, ja, da muss man jetzt gucken, dass man dass die kleinen Schritte, die da zusammengefasst sind, auch angeht und umsetzt. Und vor allem wünsche ich mir irgendwie, also ich sage das jetzt einfach mal so flapsig, die Eier oder die Eierstöcke, dass man diese Kulturhauptstadtfrage endlich mal beantwortet, weil irgendwie die schwelt ja seit Jahren über allem drüber. Und ich glaube, wenn wir da eine Entscheidung treffen, ob sie jetzt so oder so ist, da geht es uns allen vielleicht besser damit und wir müssen die leidige Diskussion nicht ständig wieder aufs Neue führen.
Die war ja zwischenzeitlich schon mal wieder ad acta gelegt und ist jetzt wieder hochgekommen.
Ich glaube nicht, dass unser Oberbürgermeister begeistert ist von der Idee einer Kulturhauptstadt. Der denkt gerade ans Geld und der Herr Wendel, der Finanzbürgermeister, wird sagen, um Gottes Willen, wir haben genug Baustellen gerade zu machen. Ja. Mhm. Die Kulturbürgermeisterin hat auf meine nachhaltige Frage zu haben, wollen Sie es denn, gesagt, ja. Müssen wir mal schauen.
Aber jetzt machen wir erstmal weiter.
Ich formuliere es anders wie Lena, ich wünsche mir mehr Mut in Ulm, tatsächlich Dinge zu tun, die vielleicht grandios in die Hose gehen oder überregional tatsächlich für Wahrnehmung sorgen oder auch regional verankert. Mut ist, glaube ich, das Stichwort. Vielleicht wäre das ein Thema für die Kulturhauptstadt.
Ja, ich wünsche mir, dass dieses Vertrauen und diese Transparenz, die in dem Prozess entstanden ist, tatsächlich, auch wenn es nicht jeder so wahrgenommen hat, vielleicht auch im AKK, im jetzigen AKK, fortgeführt wird. Also genau diese Diskussionen, dieses Kennenlernen, dieses Berühren. Ich nenne es mal Berührung, die ich jetzt da nach 5 Jahren in der ganzen Geschichte zu halb drin stecke und jetzt wirklich mal den Zugang bekommen habe. Die Chance möchte ich nutzen.
Mit Philipp noch.
Bin ich der Letzte in der Runde?
Lass mich nur kurz was sagen, weil ich mit dem Theatermann einem Mal sagt, wir brauchen ein Drehbuch. Wir können uns nicht einfach nur berühren, wir brauchen ein Skript. Ja. Das Skript. Und wir müssen ein Skript finden, wo sich alle sagen, okay, und dann werden die Rollen verteilt und dann macht man an dem Drehbuch, weil sonst kommen wir in so eine wischiwaschi-graue Geschichte. Wer schreibt das Drehbuch? Wie sieht das Drehbuch einer Kulturhauptstadt aus, die wir erfüllen wollen, wo jeder seinen Part macht und wo jeder nicht nur den anderen berührt, sondern an dem anderen wächst und über sich hinausgeht? Weil wenn wir diese Reibung nicht mehr haben, viel Wachstum, kreatives Wachstum ist nicht in der Stadt. Vielleicht hilft so eine Konzeption, da mal einzusteigen.
Okay. Ja, abschließendes Wort. Ich will das vielleicht ein bisschen naiv abschließen, die ganze Geschichte. Also ich würde mir wünschen, oder das ist mein Gefühl für die nächsten Jahre, und das würde ich mir für alle Ulmer und Kulturschaffenden wünschen, dass wir weniger über Geld reden, mehr miteinander reden und vor allem am Ende eigentlich genau das machen, was wir eigentlich tun sollten, weil deswegen machen wir das, nämlich mehr Spaß bei diesen Sachen haben. Ob das Streiten ist, ob das unsere Kultur und Kunst selber machen ist. Ja, und zusammensitzen und eben auch solche Prozesse und so Projekte eben zusammen irgendwie starten, weil dann schafft man das überhaupt erst, wenn man nämlich Spaß bei der ganzen Sache hat und endlich mal aufhört, über diese profanen Sachen wie Geld und wer kriegt was zu reden, weil das macht es manchmal ein bisschen anstrengend und geht so ein bisschen am Thema vorbei, wenn man anfängt, über das Geld zu reden und dann über den Inhalt. Ja. Erstmal über Inhalt, dann vielleicht mal über so schwierige und anstrengende Sachen wie Geld und solche Geschichten.
Also mir hat Spaß gemacht. Wie ging es euch, Ihnen?
Ja.
Ja?
Ja, ja, ich fand es auch sehr...
Blutdruck ist oben.
Also, das war ja jetzt ein super Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen Nicole Pflüger, Lena Christine Schwelling, Ralf Milde, Daniel Grünauer und Philipp Reis für diese sehr engagierte Diskussion. Und mein Fazit wäre, machen wir weiter, reden wir miteinander, das können wir nämlich mitnehmen aus diesem Prozess, miteinander im Gespräch zu bleiben, und ein Kulturentwicklungsplan ist kein Kochbuch, sondern kann sich nur weiterentwickeln oder die Kultur kann sich nur weiterentwickeln, wenn die Akteure da wirklich engagiert weitermachen, miteinander reden. Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche allen noch einen schönen Sonntag. Am Mikrofon war Eva Glate und an der Technik war
die Julia,
genau. Also, schönen Tag noch.
Free FM.
Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der Free FM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer am zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.